Red Cliffhangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Red Cliffhangers. Red Cliffhangers.
Also ich würde sagen, es kann losgehen. Ich habe ein paar Sprudelwasser, das werde ich mir einschenken.
Ja. Hast du noch Snacks?
Moment.
Prost. Brosnan.
Brosnan. Lass uns einfach immer Brosnan sagen, ohne das zu kommentieren.
Oh. Okay, alle einmal getrunken. Jetzt brauche ich was zu trinken.
Gut. Kann losgehen.
Herzlich willkommen zu den Red Cliffhangers Folge 2.
Folge 2.
Der erste und bis jetzt beste Daniel Radcliffe-Podcast im Internet. aber
gut, dass du bis jetzt gesagt hast.
ich bin euer wichtigster Gastgeber, Henny.
Ich bin euer drittwichtigster Gastgeber, Eiko.
Und ich bin der allerwichtigste. Von hinten aus gesehen, Christian.
Hallo, hallo, Christian. wobei man eigentlich sagen muss, wir sind mittlerweile für neue Zuhörer, wir gucken alle Filme von Daniel Radcliffe in chronologischer Reihenfolge.
Herzlich willkommen.
Und sind bei seinem Kinodebüt Der Schneider von Panama angekommen. Mhm. Und ehrlich gesagt ist das jetzt mehr so ein Pierce Brosnan Podcast.
Und Geoffrey Rouge.
Geoffrey Rouge. Was wäre ein guter Titel für einen Brosnan-Podcast?
Wie heißt der Film eigentlich auf Deutsch?
Der Schneider von Panama.
Hat er keinen doofen Titel?
Tailor of Panama in Englisch, Schneider von Panama. Nee, das war zu der Zeit, wo deutsche Filme noch deutsche Titel gekriegt haben.
Hat er nicht irgendwie, er schneidet sie, oder keine Ahnung, irgendwie sowas?
Das wäre natürlich so was Modernes, so ein eingedeutschter englischer Titel, The Cutter of Panama, ja. Weil die Leute Taylor nicht verstehen.
Oder Panama Na bei Dibi Dibi.
Oh, hervorragend. Ja, wir haben einen großartigen Start. Nee, was wäre ein guter Titel für den Pierce Brosnan Podcast? Yo, Bro. Nicht so? Piercing it together?
So. Also, wir haben den Schneider von Panama geguckt.
Um dieses ganz
normal, ja. Auf der Liste steht, wo Dan Radcliffe mitgespielt hat.
Genau, er steht auf der Liste und er ist vielleicht 10 Minuten in dem Film.
Nee. So. Oh,
5
Sekunden vielleicht.
10 Sekunden?
Nein, okay, mehr als 10 Sekunden.
Ich möchte, wir nehmen uns vor, für nächstes Mal, wir stoppen die Zeit.
Ja, das ist ich hoffe, also bei Harry Potter wird das dann eine sehr lange
also vielleicht, Stoppuhr. Vielleicht für diejenigen, die da sind, um Daniel Radcliffe in allen möglichen Filmen zu sehen, die irgendwie gut sind. Wenn ihr euch zwischen diesen beiden Filmen entscheiden müsstet, also Folge 1 David Copperfield, Folge 2 jetzt hier Der Schneider von Panama, dann guckt David Copperfield, würde ich direkt sagen. Ne? dennoch wird, glaube ich, diese Folge auch ganz interessant, weil der Film irgendwie ganz interessant ist und ich kann sagen, ich habe so einen Film noch nicht gesehen.
Nee? Nicht? Okay.
Du hast aber auch, hast du OSS 117 gesehen?
Ja, den habe ich gesehen.
Fandst du den nicht ähnlich?
Das ist halt eine Sache, auf die wir später zu sprechen kommen können. Ja. Wir müssen, glaube ich, erstmal so ein bisschen über den Film
reden. S117, die französische James-Bond-Parodie mit Jean Dujardin.
Wir haben einen Namen richtig ausgesprochen.
Ja, Jean Dujardin.
Das ist das erste Mal, diese Folge.
Jan vom Garten.
Okay, bevor irgendwelche Missverständnisse aufkommen, der Film ist mit Pierce Brosnan und Geoffrey Rush.
Ja.
Von bekannt aus
gleichzeitig gesagt.
Bekannt aus The King's Speech, also Geoffrey Rush, bekannt aus The King's Speech und Blut der Karibik und
Pierce Brosnan. Captain Barbossa.
Genau. Pierce Brosnan kennt man. Mamma Mia.
James Bond. Vor allem.
Vor allen Dingen das großartige Remington Steel.
Hab ich noch nie was von
gehört. Ja, möchtest du uns was dazu sagen? Du bist der Nummer 1 Pierce Brosnan-Fan, den ich kenne. Du bist auch der einzige Pierce Brosnan-Fan, den ich kenne. du bist so ein bisschen unser Experte. Also es ist vor allem ein Pierce Brosnan-Film. Um den Film vielleicht einmal zu beschreiben, es ist eine Verfilmung eines Romans von John le Carré nach seinem eigenen Screenplay, was auf einem Roman basiert von Graham Greene, der vor allem natürlich bekannt ist für das Screenplay für Der dritte Mann, mit Orson Welles. Und der Film kommt so aus Pierce Brosnans Starzeit, also aus den 90ern. Genau zu der Zeit,
wann ist denn der Film?
Wo er James Bond gespielt hat. Nee, stimmt, gut, dass du mich korrigierst. Der Film ist von 2001. Aber die, also kurz bevor Pierce Brosnans Karriere.
Ja, aber sag mal, wann ist der erste James Bond rausgekommen?
Lass mich das. Ja, ich dachte auch gerade. Ist er denn 99? Hat er danach nochmal James Bond gespielt?
Ja, er hat davor und danach gespielt. Er ist nämlich der einzige Schauspieler, der James Bond gespielt hat und gleichzeitig in einer John le Carré-Verfilmung mitgespielt hat.
Also ganz schön spezifisch.
Ja, Sean Connery hatte, nachdem er James Bond gespielt hat, 1990 in einer John le Carré-Verfilmung mitgespielt. Für die John le Carré nicht kennen, das ist interessant, weil John le Carré der Anti-James Bond ist. Der Anti-James-Bond-Schriftsteller.
Ja, wir müssen vielleicht kurz erklären, wer ist denn überhaupt dieser Jean le Carré? Warum ist das interessant mit Graham Greene, der dritte Mann?
Genau. Okay, wir sind ja in unserem Lieblingsteil unseres Podcasts.
Dann fangen wir da an, würde ich sagen. Wir fangen an, dass wir erstmal erklären, wie dieses Buch entstanden ist, das dann zu einem Film geführt hat, dann wie wir Pierce Brosnan da einführen.
Also wenn ihr bis jetzt irgendwie die Spülmaschine eingeräumt habt oder vielleicht irgendwie beim Joggen das nur nebenbei gehört habt, ab jetzt könnt ihr wirklich auch zuhören. Jetzt geht's eigentlich auch erst los.
Ja.
Henny, bitte.
Okay, wir sind bei der Einordnung irgendwie. Graham Greene ist ein interessanter Schriftsteller, weil er selber Agentenerfahrung hatte. Er hat einen Roman geschrieben, Our Man in Havanna, richtig? Ja, Our Man in Havanna, wo er sich über die Absurditäten des Kalten Krieges ausgelassen hat, indem er auf eigenen Erfahrungen eine Satire geschrieben hat über einen Doppelagenten, der quasi auf Wunsch seiner Vorgesetzten Lügen erzählt und wie sich so ein Lügengebilde in der Agentenwelt, in der echten Agentenwelt weiterentwickeln kann. Und es basiert wohl auf einem Spion, den er aus Ost-Berlin kannte, der da den westlichen Geheimdiensten, ich meine, war er beim MI6? Müsste er ja, ne? Ja, Graham Greene und John le Carré waren beide beim MI6, tatsächlich. Und dieser Spion hat wohl ganze Netzwerke erfunden, die es gar nicht gab, und hat Informationen verkauft über Sachen, die es nicht gab. John le Carré hat in Anleihen an diesen Roman seinen eigenen Roman, Der Schneider von Panama, geschrieben, in dem quasi der gleiche Plot ist. Also es geht um einen Spion.
Warte mal, wer hat jetzt den Schneider von Panama geschrieben?
Das ist John le Carré.
Ach so.
Der hat das Buch geschrieben und auch das Screenplay für den Film, den wir gesehen haben. Und es basiert auf diesem Roman von Graham Greene und John le Carré, auch ein britischer Autor mit eigener Geheimdiensterfahrung, der für MI5 und MI6 gearbeitet hat und das dann literarisch verarbeitet hat. Und ja, der Film ist dann von John Borman, um dem auch nochmal kurz was zur Verortung zu sagen. John Borman, englischer Regisseur, der tatsächlich, ihr habt wahrscheinlich noch nichts von ihm gehört.
Nee.
Habt ihr was von Excalibur gehört? Point Blank ist einer seiner bekannten Filme. Excalibur und Deliverance.
Deliverance.
Ich kenne nur Hope of Deliverance von Paul McCartney.
Hope of Deliverance. Was ist Deliverance?
Sehr gut. Deliverance ist ein Film, der auch gerne von Tarantino zitiert wird oder als Einfluss auf Tarantino zitiert wird. Das ist ein Film über quasi eine Gruppe Städter, die einen Trip in Amerika, in Virginia machen und sich dann mit Rednecks anlegen, und das Ganze führt wohl zu mehreren Leichen. Ich habe ihn nie gesehen. John Borman war für mich ein Name, dem ich kannte, aber wo ich nie was von ihm gesehen habe. Und um mein Movie Street Cred zu retten, habe ich mir diese Woche Excalibur angeguckt.
War es echt?
Ja, weil ich dachte,
wir meinen es richtig ernst,
das sind Kultfilme. Und eigentlich einen müsste ich davon mindestens gesehen haben. Nein, Excalibur wollte ich schon länger gucken. Das ist einer der frühen Fantasy-Filme aus den 80ern, 81. der oft in so Top-Ten-Listen beste Fantasy-Filme aller Zeiten, so neben Herr der Ringe und sowas, gelistet wird. Als einer der großen Filme aus der Vor-Herr-der-Ringe-Zeit.
Spielt er nicht auch irgendein berühmter Schauspieler?
Da spielen, Merlin? Ja. Nicht Merlin, den fand ich nicht so berühmt. Ich weiß nicht mehr, wer ihn gespielt hat. Ich kann es gleich nachgucken. Aber da spielen in einigen ersten Rollen Patrick Stewart, Liam Neeson und Helen Mirren mit. In Nebenrollen. Okay. Aber bevor sie alle ihre großen Karrieren gestartet haben.
Macht der viele so witzige Filme? Oder also?
Nee, das ist eigentlich total interessant, weil der Film ist eher eine Ausnahme für ihn. Also von John Borman habe ich jetzt einen Film gesehen und mir die Filmografie angeguckt, aber es klang jetzt alles nicht so witzig. Und für John le Carré ist das tatsächlich seine einzige Komödie. John le Carré ist vor allem für seine eher dramatischen Spionageromane bekannt.
Naja, eher, also wenn du jetzt dramatisch sagst, denke ich jetzt ein bisschen an James Bond, aber das sind eher langweilige Spionageromane. Also
wow! Wow!
Also ich
finde gleich ein Hot Take.
Ja, da geht es immer so um, es ist immer alles sehr langsam, es geht ganz viel um diese ganzen über so Schreibtischkrams und so und Bürokratie und so und der mit dem, es wird kaum geschossen.
Zur Information für unsere Zuhörer, ich habe Epi das zum Geburtstag geschenkt, einen Roman von John le Carré. Das war mein Geschenk. Ja, wir haben es ja eben schon angesprochen, Anti-James Bond. John le Carré hat halt aufhand seiner eigenen Geheimdiensterfahrung sind seine Romane alles Spionageromane, die sehr als sehr authentisch gelten. Ich bin jetzt kein Spion, ich kann das nicht einschätzen. Es wirkt sehr authentisch. Es ist viel Schreibtischarbeit, viel unsexy Planung und vor allem halt die Beziehung zwischen Spionen und ihren Informanten und das Aufbauen von Beziehungen und das Verhältnis von Vertrauen und dergleichen. Und letzten Endes geht es bei ihm immer um moralische Abgründe, wie sich Leute in diesem Berufsfeld quasi verlieren oder versuchen wiederzufinden, Erlösung zu finden, hauptsächlich konzentriert auf den Kalten Krieg. Und der Film ist jetzt aus der Zeit nach dem Kalten Krieg, das Buch ist von 96, der Film von 2001, wo er sich quasi neuen Themen zuwendet. Und das hier ist seine einzige Komödie. Ich weiß nicht, wie witzig ihr es fandet.
Ich habe ganz lange gebraucht. Also ich habe ganz lange darüber nachgedacht, ist es eine Komödie oder ist es ein ernst
gemeint? Du wusstest das nicht im Vorhinein, ne?
Nee, ich wusste es nicht.
Ich wusste es im Vorhinein, ich wusste es auch nicht. Also ich fand den Ton des Films auch sehr seltsam.
Der Ton war wirklich, also der Ton meinen wir jetzt nicht Audio, sondern wir meinen, ja, was meinen wir?
Die Atmosphäre.
Die Atmosphäre im Film. Ja. Wirklich sehr, sehr seltsam. Also ich dachte am Anfang einfach nur, ja, vielleicht haben sie die ersten drei Szenen mit der dritten Crew gedreht und irgendwie die wusste nicht so genau, was sie macht und jetzt sieht das alles nicht so aus, aber es ist wahrscheinlich ernst gemeint und deswegen so bin ich in den Film reingestartet und würde wahrscheinlich auch ein casual Fernsehzuschauer in den Film starten und ich war sehr irritiert am Anfang. Also ich war wirklich sehr irritiert.
Kannst du genauer beschreiben, was dich irritiert hat?
Also man sieht natürlich am Anfang erstmal Pierce Brosnan in diesem MI6-Büro, das man auch gut aus so James-Bond-Filmen kennt. Und dann kommt da dieser Typ rein und sagt, ja, mein Plot war gar nicht erklärt, ne? Und sagt, ja, hier, du wirst abgeordnet, also du kannst hier nicht mehr sein in England. Und
er sagt mal, wegen der schlimmen Sache, die du gemacht hast.
Richtig, genau. Und
er ist noch spezifischer.
Aufgrund von vielen Details dachte ich, okay, das ist ja eine ernsthafte Handlung. Ich fand, das Cover sah auch ernsthaft aus. Mhm. Ne? Nur, dass manche Dinge irgendwie so ein bisschen komisch wirkten, aber nicht im Sinne von lustig, sondern einfach nur seltsam abgestimmt, dachte ich, ist es vielleicht unter Umständen extra? Aber ich war mir bis zum Schluss, ehrlich, also bin ich ganz ehrlich, bin bis zum Schluss nicht sicher, weil ich so irritiert davon war. Beispielsweise gibt es nach 3 Minuten in dem Film so eine ewig lange Credits-Szene, in der die Namen der ganzen mitarbeitenden Leute aufgelistet werden. Und das ist, ich wette, 40 Sekunden lang nur unterlegt von einem Shot auf Jeffrey Rush, der einen Anzug schneidert. Und es gibt keinen Schnitt und das Video ist verschnellert. Also so wie man das vielleicht aus alten französischen Filmen oder sowas kennt. Oder aus Herbie. Mhm. Kurze Herbie-Referenz.
Ja.
Und ich dachte, warum? Also ganz seltsame Entscheidung. Deswegen habe ich dann auch Henny gefragt, ob das ein Fernsehfilm oder Kinofilm ist. Aber das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich war vom Ton des Films sehr irritiert und habe hauptsächlich einfach immer nur darauf geguckt, was macht Daniel Radcliffe, was macht Pierce Brosnan, weil ich, wie gesagt, Pierce Brosnan früher super fand und Jeffrey Rush fand ich auch jetzt klasse als Schauspieler und habe mich damit so über Wasser gehalten und habe dann einfach irgendwann abgeschaltet, was diesen Ton des Films anbelangt und mich nicht mehr so sehr gefragt, was gucke ich da eigentlich gerade? Ich weiß nicht, wie geht's euch? Ihr wusstet im Vorhinein Bescheid, dass es eine Komödie sein soll?
Ich will, glaube ich, eigentlich noch mal was davor sagen.
Okay, hau raus.
Also, weil ich habe nämlich eben gesehen, der erste Bond war irgendwie schon 95 oder sowas. Und Die Another Day, mein erster Bond mit Pierce Brosnan, kam genau in demselben Jahr raus.
Nee, ein Jahr später, 2002.
Oh, tatsächlich, okay.
Ja.
Okay, aber das ist die heiße Zeit. Das heißt, Pierce Brosnan ist in alle, also jeder weiß, das ist James Bond, alle kennen den, das ist quasi völlig klar, wer das ist und wofür der steht, also womit man den assoziiert, ein bisschen wie mit Daniel Radcliffe, als wenn Daniel Radcliffe zur Höchstzeit von Harry Potter eine irgendwie so eine Schulsatire machen würde oder sowas. Mhm. So ein bisschen so ist es. Und ich glaube, deswegen fand ich es auch ganz gut, dass ich wusste, dass es eine Komödie sein würde, weil wenn du den im Kino sehen würdest, ist, glaube ich, schon klar, so welche Erwartungen da sind irgendwie.
Ja, finde ich nicht. Wenn du jetzt sagst, Zaubersatire, dann hat man, finde ich, ein sehr klares Bild im Kopf, dass alles in diesem Film schreit, so ist es jetzt eine Komödie hier.
Das ist jetzt alles so ironisch. Das war jetzt bei dem Film nicht.
Und aber ich frage mich aber auch, da können wir vielleicht nachher drüber reden, wie klug das ist, dass der Film das nicht so nach außen, nicht hundertprozentig nach außen trägt.
Es wurde auch tatsächlich mehr so beworben wie Ico gerade. Ich habe mir den Trailer angeguckt, der verkauft einem eher so die Action-Szenen und die Thriller-Elemente. Okay. Mhm. Das ist eine Komödie, das habe ich tatsächlich auch nur von Wikipedia. Also,
ja.
Vielleicht wird das so im Nachhinein gesagt.
Vielleicht kann man auch sagen, es ist eine Farce.
Es hat satirische Elemente, auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir mal etwas über Pierce Brosnans Charakter verlieren. Wir reden jetzt schon so über ihn und haben gar nicht beschrieben, was er ausmacht.
Aber ganz kurz, wenn ich dich unterbrechen darf.
Unterbrich mich.
Was ich jetzt auch, tut mir leid, schon gemacht habe. Vielleicht wurde der Film ja auch so beworben, weil die Produzenten dachten, okay, so müssen wir den bewerben, weil Pierce Brosnan halt zieht zu der Zeit als James Bond und dass auch große Kassenschlager waren, diese Filme von Pierce Brosnan zu der Zeit.
Klingt logisch, ja.
Insofern vielleicht ist das als Komödie schwer zu vermarkten gewesen. Ich habe jetzt den Film gerade eben erst gesehen, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass vielleicht auch manche da hinter den Kulissen gesagt haben, hier betont mal mehr die Action oder lasst es ein bisschen mehr wie einen richtigen Agentenfilm aussehen.
Es ist auch ein Film, der sicherlich schwer zu verkaufen ist.
Das glaube ich auch.
Also übrigens, der Film hat 21 Millionen gekostet, das sind so die Angaben, die man hat, und 28 Millionen eingebracht.
Das ist ein richtiger Erfolg.
War überhaupt nicht erfolgreich. Wenn man da Marketing mit einrechnet, war es wahrscheinlich sogar ein ziemliches Verlustgeschäft. Und ja, also ich erinnere mich tatsächlich aus meiner Kindheit, dass dieser Film beworben wurde und ich habe es auch so im Kopf so von wegen, ja, das ist quasi so eine Art James-Bond-Film. Mhm. Also das ist so das, was das Marketing da bei mir hat ankommen lassen. Und wie gesagt, der Trailer sieht da völlig anderen Film aus. Aber jetzt, also nachdem ich den Film gesehen habe, verstehe ich einerseits, warum er so wenig eingebracht hat und andererseits, warum sie ihn so beworben haben, weil es ist ein sehr schwer zu bewerbender Film und auch ein sehr schwer zu beschreibender. Ich habe an viele Sachen während des Films denken müssen. Also der Film geht irgendwie 105 Minuten. Ich glaube, die ersten 70 Minuten sind so ein Hangout-Film. Man hängt quasi mit Jeffrey Rush und Pierce Brosnan rum, während die von Szene zu Szene sich spielen und der Plot bewegt sich nicht schnell voran, also er bewegt sich voran, aber es ist halt vor allem Szenen von Leuten, die miteinander reden und so ein Agenten Richard Linklater, aber das wäre wahrscheinlich zu hoch gestochen. Richard Linklater würde nicht ganz passen, aber so eine Art Hangout-Film. Und dann zum Schluss wird's eine Art Dr. Strangelove, weil zum Schluss läuft der Film tatsächlich darauf hinaus, das ist so das satirische Element, dass Amerika in Panama einmarschiert. Okay, ich glaube, machen wir
den Plot.
Wir sollten durch den Plot gehen. Bevor wir zum Plot kommen, müssen wir noch was zu Pierce Brosnan sagen? Irgendwas, was du noch als großer Pierce Brosnan-Fan loswerden möchtest?
Ja, ich gelte jetzt hier in meinem Freundeskreis als großer Pierce Brosnan-Fan, weil ich ständig früher von der Serie Remington Steele geredet habe, die Pierce Brosnan in den 80ern gemacht hat. Das war eine wunderschöne Serie. Ich habe sie ehrlich gesagt auch jetzt längere Zeit nicht mehr gesehen, aber es war eine wunderschöne Serie, in der Kriminalfälle gelöst wurden von, ich weiß jetzt leider ihren Namen nicht, von der großartigen Charaktername Laura Holt, die eine begnadete Detektivin war, aber nicht ernst genommen wurde, weil sie eine Frau war. Und deswegen Pierce Brosnan, sein Name da, Remington Steele, ausgegeben hat als den echten Detektiven. Und zusammen haben die Fälle gelöst und er ist halt im Laufe der 5 Staffeln auch immer ein besserer Detektiv geworden. Aber die Serie besticht halt zum einen durch die großartige Chemie der beiden Schauspieler, die wohl hinter den Kulissen gegen Ende, glaube ich, nicht mehr ganz so toll war, aber also vor der Kamera super. Und zum anderen aber auch besticht die Serie dadurch, dass sie sehr schöne Hommagefolgen hat an große Kriminalfälle. Also es gibt beispielsweise eine Folge, die so ein bisschen angelehnt ist an 10 kleine Negerlein von
Agatha Christie.
Agatha Christie. Und ganz viele Folgen, die angelehnt sind an die ganzen Hardboiled-Romane von Raymond Chandler.
Ach, cool.
Und Dashiell Hammett, Rote Ernte und so weiter. The Long Goodbye. Also richtig, richtig schön in kleinen, ich glaube 45-minütigen Episoden verpackt. Jede Woche was anderes. Ich würde sagen, sehr zu empfehlen. Ist, glaube ich, ein bisschen schwer daran zu kommen. Ich habe es auch nur auf einer DVD-Box aus Amerika, Region 1 DVDs, die ich netterweise mal irgendwann von meiner Schwester geschenkt bekommen habe. Und ich fand die Serie damals einfach klasse.
Okay, aber das ist jetzt ja nicht das Thema, ne?
Nee, das ist nicht das Thema, aber Henny hat gefragt. Deswegen gelte ich ja als großer Fan. Und ich habe aber tatsächlich die James-Bond-Filme gar nicht so sehr verfolgt. Aber ich interessant. Dachte,
du bist ein richtiger Brosnan-Bond-Fan.
Nee, ich war ein Pierce Brosnan-Fan. Ich fand ihn immer schicker, eleganter, Gentleman-esker in Remington Steele.
Die Frau heißt übrigens Stephanie Zimbalist.
Ja.
Oder Zimbalist.
Ja, richtig klasse. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Nach 4 Staffeln Remington Steele sollte Pierce Brosnan bereits die Rolle von James Bond übernehmen. Aber die Produzenten der Serie wollten ihn unbedingt an sich binden und haben dann noch eine unrühmliche 5. Staffel produziert, weswegen dann Timothy Dalton Ende der 80er noch einmal James Bond gespielt hat und danach konnte dann erst Pierce Brosnan.
War das denn der zweite Dalton-Film?
Ja. Müsste da gewesen sein, genau.
Ach, krass. Ja, Pierce Brosnan ist eine tragische Figur. So ein bisschen hatte ich gar nicht vor diesem Film so auf dem Schirm. Und ich hatte ihn auch nicht so auf dem Schirm, weil er ja wirklich es nicht wirklich geschafft hat, sich außerhalb von James Bond zu etablieren in der Kinolandschaft.
Naja, Mamma Mia, ne?
Ja, ich wollte gerade fragen, was ist der erfolgreichste Pierce Brosnan-Film nach James Bond?
Mamma Mia, bestimmt.
Mamma Mia, tatsächlich, ja. Wo er überhaupt nicht singen kann.
Nicht Percy Jackson?
Ach, überhaupt nicht singen kann. Was ist denn mit Russell Crowe bei...
Percy Jackson hat weniger eingebracht als Mamma Mia.
Alter.
Hast du das hier aufgelistet?
Ich habe alles aufgelistet. Ich habe auch alles einmal durchgeguckt.
Recherche im Archiv, ne?
Oh, warum haben wir nicht einen Pierce Brosnan-Podcast gemacht?
Weil ich glaube,
das würde zu lange dauern.
Total uninteressant wäre.
Gut.
Echt?
War das nicht der mit den...
Welcher?
Das ist der Selbsthilfegruppenfilm.
Ja, ich glaube, habe ich den gesehen überhaupt?
Ich stelle mir gerade so vor, wie wir nächtelang Remington Steele gucken und ich bin so richtig begeistert, esse die ganze Zeit Popcorn und ihr schlaft so neben mir.
Es klang tatsächlich interessanter, als es bis jetzt für mich beschrieben hast. Also gerade eben.
Das klingt jetzt interessanter als
früher. Ja, früher hast du mich nicht überzeugt. Gerade hast du mich so ein bisschen scharf drauf gemacht.
Okay,
vorsichtig.
Long Way Down fandst du
scharf gemacht.
Ich bin mir gerade nicht
sicher. Ich habe 5000 Mal gefühlt im Kino diesen Trailer gesehen, bis ich das nicht mehr sehen konnte.
Ach, das ist der Nick Hornby-Roman.
Genau, das ist sein erstes Screenplay. Irgendwas mit Nick Hornby.
Ja, Nick Hornby. Also auf jeden Fall ist es als Roman rausgekommen. Das habe ich damals gelesen.
Okay. Ja, dann ist es
früher ganz interessant. Okay, wir kommen ein bisschen vom Thema ab.
Ja, genau.
Also, weil
sollen wir noch kurz was zu den,
worum es eigentlich geht.
Sollen wir noch kurz was zu den anderen Schauspielern verlieren, bevor wir zum Plot kommen?
Ich würde sagen, wir machen erstmal den Plot.
Machen wir den
das
Plot.
Nämlich.
Okay.
Und dann wird unterwegs, sagen wir
was. Ich lese vor. Der Film beginnt mit der Strafversetzung des britischen MI6-Spions Andrew Osnard, gespielt von Pierce Brosnan, an die britische Botschaft in Panama, da an seinem letzten Einsatzort seine Affäre mit der Geliebten des Außenministers bekannt geworden war.
Ja, und ich würde sagen, da fängt der Film schon gleich an. Und wenn man ahnt, dass es eine Komödie sein soll, dann schreit es auch danach. Ich finde, es sieht alles so nach James Bond aus. Es passt eigentlich alles genauso rein. Also dieser Blick auf diesen Fluss, glaube ich, raus aus diesem Büro und wie sein Chef an dem Schreibtisch sitzt. Ja, auf diesen relativ großen Fluss.
Es ist einfach so, es ist James Bond. Es alles schreit danach, wie er an diesem Fenster steht und so. Das haben wir alles tausendmal schon gesehen. Aber wie die beiden reden, es ist so eine seltsame... Und wenn man nicht denkt, dass es eine Komödie ist, dann denkt man die ganze Zeit nur, warum reden die so komisch? Wie auch dann die ganze Zeit The Wifey-Thing sagt er, glaube ich, immer, ne? Wo es um diese Frau geht, mit der er da...
The Wives.
The Wives, irgendwie sowas. Ja, und... Es ist so komisch einfach. Es wirkt so seltsam, so dass man so denkt, ah ja, genau so reden die ja in diesen Filmen immer, nur ein bisschen überzeichnet.
Ich weiß gar nicht, ich fand, es wirkte einfach wie James Bond, nur dass sie vielleicht irgendwie ein bisschen hinter den Kulissen getrunken hatten oder sich nicht ganz sicher waren, wie sie es drehen wollen. Keine Ahnung, es wirkte für mich nicht direkt so, wir laden euch in unseren Film ein, das ist übrigens eine Komödie.
Ich finde, es war so alles, was man so kennt, leicht überzeichnet, aber eben nicht so doll, wie man das aus heutigen Komödien so kennen würde.
Ne? Ja, nicht so eindeutig. Nicht nur aus heutigen Komödien. Also, es ist schon eine spezielle Komödie. Okay, ja. willst du weiter?
Nee, wir können. Tatsächlich, ich finde es interessant, weil also ich war tatsächlich noch nicht raus. Ich fand Pierce Brosnans Performance in diesem Film ist die beste Performance, die ich je von ihm gesehen habe. Er spielt.
Aber du hast auch Remington Steele nicht gesehen.
Ich habe. Oh, das stimmt natürlich. in Klammer auf, ich habe Remington Steele nicht gesehen, also ist diese Meinung nichts wert.
Danke.
Klammer zu. Nein, aber ich fand ihn als. Er spielt in diesem Film quasi eine groteske, überzogene Version von James Bond. Ja. Er ist alt, er ist abgefuckt, er ist ein. Wie beschreibt man seinen Umgang mit Frauen am besten?
Er ist so schmalzig, er ist die ganze Zeit so augenzwinkernd, aber auf so eine perverse Art.
Wie sagt man, Dandy? Er würde sich selber wahrscheinlich als Frauenheld bezeichnen.
Ja. Und aber auf eine sehr unangenehme Weise.
Ja. Seine Freunde offensiv. Würden ihn. Nee, er hat keine Freunde, das ist es.
So ein richtiger Sexoffender. Aber er
ja,
total.
Genau. Also gegen Ende. Ich hätte einen Vergleich, und zwar, es gibt eine Comicserie, die heißt Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, wo vielleicht einige die schlechte Hollywood-Verfilmung gesehen haben. Und die kommt vom britischen Autor Alan Moore, und Alan Moore hasst James Bond. Und die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen versucht, alle möglichen Charaktere aus der Fiktion in eine gemeinsame Welt zu zwingen und damit Geschichten zu erzählen. Und eine der dann auftauchenden Figuren sind die Vorfahren von James Bond und James Bond selber. Und Alan Moore hasst James Bond. Also sind das so ziemlich die widerlichsten, schlimmsten, ekligsten Charaktere in dieser Comicserie. Und der echte James Bond, den sie Jimmy Bond nennen mussten, um keine Gerichtsprobleme zu kriegen.
Jamal Bond.
Nee, er ist sehr weiß in den Comics. Ein bescheuerter, dummer, widerlicher Reihenvergewaltiger. Reihenvergewaltiger, also der.
An so Zahlen reindenken.
Ja.
Ich muss an den Reihen denken. der Reihenvergewaltiger.
Okay. Und wir haben den ersten Witz über Vergewaltigung-Podcast.
Sehr gut, Christian. Und daran hat mich das geändert. Und auch gerade gegen Ende geht diese Brosnan-Performance sehr in diese Richtung, sehr in diese übergriffig, ich zwinge mich Frauen auf. Weil ich so von mir überzeugt bin und so auf meine eigene Befriedigung aus bin. Es hat mir gefallen. Und ich fand es mutig, dass er das zeitgleich zu seinen James-Bond-Filmen gemacht hat. Es wollte keiner sehen, wie man am Box-Office gesehen hat. Aber ich fand es gut.
Also, bei mir ist es so, ich habe das erst nach dem Film, nach dem Schauen des Films verstanden. Mhm. Dass es halt eine groteske eine Überspitzung dessen sein soll, eine Satire, und fange deshalb gerade auch erst so langsam an, das gut zu finden. Aber Henny, du hast ja vorhin den Vergleich gebracht zu Dr. Strangelove.
Und bei Dr. Strangelove von Kubrick gibt es ja diese Geschichte, dass angeblich Stanley Kubrick seine Schauspieler immer erst hat, also er hat denen wohl immer gesagt, ja, wir machen uns jetzt erstmal nur warm, irgendwie jetzt drehen wir die und die Szene, wir machen ein paar Auflockerungsübungen, ein paar Schauspielübungen, spielt die Rolle jetzt mal richtig übertrieben, macht die Szene mal so richtig, so wie ihr die niemals spielen würdet, also dreht mal so richtig durch. Und nur in diesen Takes ist tatsächlich die Kamera gelaufen.
Und danach hat er gesagt, jetzt spielen wir sie richtig. Spielen wir
so richtig und ja. Dann hat er nicht mehr gefilmt. Und das war das Geniale an dem Film, weil er die ganze Zeit intendiert hat, dass es halt so eine Farce sein soll auf diese ganze Militärgeschichte. Und ich habe das Gefühl, in diesem Film war das nicht kontinuierlich durchgezogen. Also teilweise haben Pierce Brosnan und Jeffrey Rush so ein bisschen übertrieben gespielt und so ein bisschen so gespielt, dass das durchscheinen kann, dass es eine Farce ist. Und in anderen Szenen aber überhaupt nicht. Da haben sie es so straight gespielt. So abgeklärt. Und deswegen ist für mich da kein rundes Bild irgendwie entstanden. Das war so, wie als wenn sie es wie Kubrick gemacht hätten, nur in beiden Fällen gefilmt hätten und dann mal das genommen hätten.
Das ist eine ziemlich gute Beschreibung tatsächlich.
Ja, ich auch.
Oh, danke. Ich habe nicht mitgerechnet. Ich dachte, ich rede so mich im Kopf.
Ich stimme dir total zu. Ich fand auch Jeffrey Rushs Performance, um bei dem zweiten großen Schauspieler des Films mal anzusetzen, auch sehr seltsam. Die hat für mich auch nur zeitweise formuliert. Er hat das sehr rattenmäßig gespielt, wenn das Sinn macht.
Ja, ja.
Okay. Wenn wir irgendwie Harry Potter-Vergleiche ziehen müssen, hat er mich an Wurmschwanz erinnert. Er ist sehr vorgebeugt. Er ist sehr unterwürfig zu aller Zeit und hat eine sehr seltsame Betonung auf die Wörter. Und im Vergleich dazu war Pierce Brosnan schon fast so naturalistisch in seiner Darstellung. Und dann gab es die Szenen, wo das aber nicht so war, wo es dann irgendwie funktioniert hat. Und ja, es springt so von Stil zu Stil durch den ganzen Film.
Von Remington-Stil.
Oh,
also ich glaube wirklich, wir sollten erst einmal den Plot einmal komplett durchgehen, oder? Bevor wir Sachen dazu sagen.
Ach, wir gehen so durch und dann gucken wir, was wir
sagen. Ich bin immer noch so ein bisschen unsicher, wie wir das machen.
Ja, kein Problem. Gehen wir mal weiter.
Okay, gut.
In Panama sucht Osnard, also Brosnan, sich gezielt den Schneider Harry Pendle, Jeffrey Rush, als örtlichen Kontakt aus. Der Schneider hat eine kleinkriminelle Vergangenheit, aber auch Beziehungen zu panamaischen Politik und Unterwelt. Seine Frau Luisa, du sprichst man im Englischen auch so aus, ne?
Luisa.
Gespielt von Jamie Lee Curtis, arbeitet zudem für den Chef der Panama-Kanalverwaltung, Luisa, kennt im Gegensatz zu Andrew nicht die Wahrheit über Harrys Vergangenheit, womit Andrew wiederum Harry erpresst und ihn so für seine Absichten zwangsverpflichtet.
Ganz kurz dazu, also Harry ist nicht nur ein kleiner Krimineller, sondern hat auch eine kleine Familie und da kommt Danny Radcliffe
ins Spiel. Sehr gut übergeleitet.
Seine Frau Luisa und eine Tochter und ein Sohn. Und Danny Radcliffe spielt
den Sohn.
Den Sohn, ja genau.
Hat der Namen? Ich weiß den Namen nicht.
Steht ja überhaupt, steht nicht.
Mark.
Das wird nicht genannt.
Nein, du bist in der falschen Zeile.
Doch, Dan Radcliffe, ganz unten. Mark Pendle.
Oh, tatsächlich, Mark Pendle.
Mark
Pendle. Die Tochter übrigens gespielt von der Tochter des Regisseurs. Ja. Genau, und der ist auch ziemlich klein, um das weiterzutreffen. Er ist
wirklich so klein. Ne?
Er sieht kleiner aus als in David Copperfield tatsächlich. Also er wirkt jünger.
Aber er hat schon einen richtig großen Kopf.
Ja, das stimmt.
Aber die Kamera war im ersten Teil von David Copperfield, glaube ich, auch echt oft auf seiner Augenhöhe.
Ja, und hier...
Und Jeffrey Rush ist, glaube ich, auch wirklich groß.
Hier ist er wirklich nur eine Nebenfigur. Also ich habe mitgezählt, es sind 5 oder 6 Szenen, in denen Danny Radcliffe auftaucht und sie sind ganz kurz.
Und er ist wirklich Nebensache. Also er läuft durchs Bild oder...
Ja. Und ja, er ist quasi, er ist auch nicht besonders ausgearbeitet. Es sind halt die Kinder, die so als moralischer Ankerpunkt für Jeffrey Rushs Charakter da sind, aber die jetzt kein Eigenleben innerlich haben oder den Plot in irgendeiner Weise voranbringen. Die sind ein moralischer Bezugspunkt mehr. Eigentlich nicht, oder so ein Bezug zu einer heilen Welt, die er gerne aufrechterhalten möchte.
Die sind so ein bisschen so wie, jetzt aufgepasst, obskure Referenz bei der Dr. Who-Folge, 4. Staffel in der Bibliothek. Ich mach's ganz kurz.
Yeah.
Die Kinder wirken in diesem Film so ein bisschen so wie die Kinder in der Folge, insofern als dass man sich vorstellen kann, dass sie nur da sind, wenn sie von den Erwachsenen wahrgenommen werden.
Wie ist das eine Dr. Who-Folge? Ich erinnere mich dann nicht mehr dran.
Das finde ich zu weit, aber man hat das Gefühl, die haben wirklich kein Eigenleben. Also
ja.
die kommen nur ganz selten vor und spielen wirklich eigentlich keine Rolle, außer als Schablone, als Kinder, die halt für ihren Vater irgendwie bedeuten, dass er eine Familie hat und die werden dann später moralisch für seine Entscheidung wichtig. Aber ja, das ist jetzt natürlich für unseren Podcast ein bisschen schade. Wir können ein bisschen was über Daniel Radcliffe's Performance sagen, was wir natürlich sehr gerne tun wollen. Ne? Aber das machen wir nach dem Plot. Dann
genau.
Halten wir die Leute an den Hörgeräten.
Ich möchte noch eine Kleinigkeit loswerden in dieser Szene, wo Harry, nicht zu verwechseln mit Harry Potter, also Jeffrey Rush von Pierce Brosnan rekrutiert wird.
Wollen wir die Schauspielnamen sagen?
Ja, die Schauspielnamen sind einfacher. Sagt Pierce Brosnan, einen Pierce Brosnan, einen der besten Sätze im Film. Weil er...
Vielleicht wir sagen die Schauspielernamen.
Ja, Pierce Brosnan.
Achso, ich dachte, okay.
Dachtest du, Pierce Brosnan ist der Charakter?
Ja.
Hast du dich nicht gewundert, warum dieser Agent dann James Bond spielt?
Das wäre so sein.
Also sie versuchen auch, Brosnan von seiner Bond-Rolle zu differenzieren, indem sie ihm edgy Dialog geben, also Dialog mit viel Fuck und Shit. Mich würde mal interessieren, was für eine Freigabe der auf Englisch hat, wahrscheinlich 16 oder 18, also auf Deutsch 12, weil uns das nicht interessiert, aber in Amerika ist das ja deutlich strenger, also der muss mindestens auf 16 sein. In einer Metapher beschreibt Pierce Brosnan sein Gewerbe, das Spionagegewerbe, indem er sagt, und ich habe es Wort für Wort mitgeschrieben, it's a dark and lonely world, like oral sex, but somebody has to do it.
Aber
das ist ein interessanter Vergleich.
Ja, aber ich finde, er bricht nicht raus aus der James Bond-Rolle, weil es ist genau das, er ist irgendwie da noch drin und es wirkt so, wie dass man dachte, ja, das ist so veranlagt in dieser James Bond-Rolle. Aber hier ist es bis ins Lächerliche irgendwie überstiegen, dass er solche Vergleiche für seine Arbeit
nimmt. Ich finde, es ist Stuntcasting, aber ich habe ihn schon als diesen Charakter gesehen. Also ich habe dann nicht James Bond gesehen, sondern ich habe Andy Osnard gesehen. Also einen widerlichen Typen, der zwar ein bisschen an James Bond erinnert, aber der für mich ein eigenständiger Charakter war, trotz des Schauspiels, das von dem einen Kubrick-Extrem zu dem anderen Kubrick-Extrem springt. Ich fand nur dieses Zitat sehr bemüht, aber irgendwie auch.
Ich stelle mir das ein
bisschen. Es kam aus dem Nichts.
Ja, es kam aus dem Nichts. Es macht auch, wenn man genauer drüber nachdenkt, nicht wirklich Sinn. Aber lass uns das nicht weiter.
It's a dark and lonely world.
Ja.
Like oral sex, but somebody has to do it.
Es wirkt so wie zwei Teile einer Metapher, die irgendwie zusammengepackt sind. Also der zweite Teil in sich kann man nachvollziehen. Der erste Teil, was? Wenn man die beiden Sachen zusammen sieht, wieso ist es dunkel? Warum? Also es müssten mindestens zwei Personen da sein.
Ich finde irgendwie, das hat diese Absurdität dieses Films so gezeigt, dass diese Rolle, dieser James Bond immer plötzlich so ausfällt. So. Und dann sagt er sowas und man denkt, oh, okay, das passt überhaupt nicht. Und der Rest passt aber wieder total in die James-Bond-Performance. Am Anfang, er hat diese James-Bond-Brille auf und er fährt dahin. Wir kennen das auch als Die Another Day, es ist ja fast dasselbe Setting. Und er geht halt zu diesem Schneider hin und es ist alles so, beide sind so... er verdächtigt ihn und so, aber beide spielen noch ihre Rollen so ein bisschen, spielen miteinander und zu verschiedenen Ebenen und es werden immer Anspielungen gemacht, die eigentlich was anderes bedeuten und so.
Ich fand aber, er hatte von Anfang an hatte sowas Ekliges an sich. Also ja, er hatte auch das Hemd immer zwei Knöpfe auf, was James Bond niemals tun würde.
Ja, klar,
und war immer schätzig. Hat er das? Ich habe Die Another Day.
Ja, ich habe das auch so vor 20 Augen, aber es könnte gesehen. Auch bei Mamma Mia gewesen sein.
Nee, das bei Mamma Mia ist es auf jeden Fall. Wobei bei Mamma Mia hat er einen netteren Gesichtsausdruck.
Also ich finde, das Witzige ist doch, dass James Bond, also man guckt sich das an, wie er die ganze Zeit die Frauen verführt, irgendwie. Und man kann halt denken, irgendwie ist das auch nicht ganz richtig. Also ich fand das ganz toll in dem letzten James Bond, woher da auch. Ach so, wo man echt denkt, so ist das noch, ist es noch Consent oder nicht mehr? Und ich finde diese Perspektive, also dieses, was in den alten James Bond, wenn man sich jetzt nochmal anguckt, wo man echt sich fragt, kann man das so machen eigentlich, das kommt da drinnen wieder vor. Und deswegen finde ich das eigentlich eine ganz gute Darstellung eigentlich von James Bond, dieses Widerliche irgendwie. Er fühlt sich halt für den größten.
Ich glaube, wir meinen beide das Gleiche.
Ich glaube auch.
Wir gehen, glaube ich, gerade in die gleiche Richtung, dass es halt quasi diese Tendenzen, die bei James Bond schon drin sind, mehr so an die Oberfläche.
Genau, ja. Also die Karikatur eben, ne?
Ja, genau.
Überzeichnet das bis ins Skurrile halt.
Ich denke auch, wenn Pierce Brosnan irgendwie sich einen Spickzettel geschrieben hat, wie er die Rolle spielen soll, dann steht da irgendwie drauf, guck jeder Frau auf die Brüste und auf den Hintern, so, weil er das tut.
Das macht er
wirklich. Ich weiß gar nicht, ob wir dazu kommen. Ich glaube, das steht hier nicht in der Zusammenfassung. Es gibt eine großartige Szene im Film, in der Pierce Brosnan,
das,
verdammt.
Das zeigt,
das ist die Falle,
wie synonym das geworden ist.
Ja, in der Pierce Brosnan sich mit Jeffrey Rush trifft, um Informationen auszutauschen. Und er macht das in einem Bordell, während er Pornos guckt, auf einem Spiegelbett hinter sich. Und reagiert total, macht mal Jeffrey Rush total dafür runter, dass er sich nicht wohlfühlt an diesem Ort.
Ja, und der steckt dann eine Münze in die Wand und dann wackelt das Bett die ganze Zeit, damit die so eine ernsthafte Unterhaltung haben.
Ja, das ist noch so ein Elektrobett, ja. Das
sind diese Momente in diesem Film, wo man echt denkt, was ist hier? Also erstmal war alles so richtig ernst, weil Jeffrey Rush wird erpresst. Es wird langsam irgendwie auch ernst. Es gibt ernste Folgen, das Militär und so, alle stecken mit drinne. Er hat irgendwie auch mit dem Präsidenten geredet. Und plötzlich fängt halt dieses Bett an zu vibrieren und es klappert. Und Pierce Brosnan, seine Stimme fängt an zu wackeln und das ist so, aber sie reden komplett ernst weiter.
Genau, sie reden bestimmt 3 bis 4 Minuten weiter auf einem Elektrobett in einem Bordell, während im Hintergrund auf dem Spiegel im Bett weiterhin der Porno läuft und Pierce Brosnan fast die ganze Zeit darauf fixiert ist und es geht um Staatsgeheimnisse und wer jetzt wo eine geheime Opposition aufbaut, aber es ist dieses Setting und das, ja, es ist schon ein Bruch mit dem, was davor kam. Davor war es auch visuell sehr, sehr down to earth, sehr, sehr bodenständig. Und dann kommt diese Szene.
Ist euch aufgefallen, dass sich Jeffrey Rush immer Sachen ausdenkt, die er sieht, quasi? Also, sie gucken in den Porno, wo
sie. Lass uns mal durch den Plot weitergehen, dann kommen wir, glaube ich, genau dazu.
Aber ich glaube, ganz kurz noch dazu, sie gucken sich ja einen Erotikfilm an, in dem, ich meine, es ist ein Dreier oder es ist ein Vierer.
Man konnte es nicht sehr, wirklich sehr viele sehen.
Leute. Und ich habe gerade überlegt, was hat das zu bedeuten? Vielleicht ist das ja eine Metapher dafür, wie verschiedene Leute, die mit auf diesem Spielfeld des Agententums drauf sind, miteinander spielen und sich umspielen und Sachen vorgeben zu wissen und mit Informationen handeln, so wie diese Leute, die in diesem Erotikfilm so sich eng umschlungen haben und auch aneinander brauchen, weil die beiden Charaktere brauchen ja irgendwie auch.
Es ist auch ein interessanter Erotikfilm, weil sie quasi nur kuscheln und sich hin und her wälzen.
Und also ich habe das Gefühl, hier auf eine Goldmine der Metaphern gestoßen zu sein, weil später sind ja sogar die beiden in einem schwulen Tanzclub und tanzen miteinander.
Lass uns einmal, bevor wir dazu kommen, lass uns chronologisch weiter durchgehen. Zu dem Tanz kommen wir noch.
Ein guter Joke fand ich mit dem Gay Club.
Über die Beziehung des Schneiders will Andrew an Regierungsgeheimnisse kommen, die einen möglichen Verkauf des Panama-Kanals an ausländische Investoren betreffen. Durch die Erpressung gezwungen, aber auch von der Aufmerksamkeit des vermeintlich weltläufigen Agenten geschmeichelt, erfindet Harry immer mehr angebliche Politik- und Regierungsgeheimnisse, die von Andrew, der einen Erfolg braucht, als Fakten an seine Vorgesetzten weitergegeben werden. Andrew bauscht zudem diese vermeintlichen Fakten gegenüber dem Botschafter und seinen Vorgesetzten in London auf und beginnt seine Affäre mit einer Botschaftsbeamtin. Das finde ich tatsächlich der interessanteste und gelungenste Teil des Films, dass diese Lügen sehr subtil sind. Mhm. Also bei der ersten Lüge weiß man tatsächlich noch nicht sicher, ob Jeffrey Rush lügt. Die erste Lüge ist, Pierce Brosnan und Jeffrey Rush begegnen Glenn Breeson, der hier zum ersten Mal in einem Film mit Brandon Gleeson. Ich hab's heute nicht mit Namen.
Glenn Breeson. Ich dachte die ganze Zeit, das klingt irgendwie falsch.
Jennifer Lawrence.
auch auftaucht Mad-Eye Moody aus den Harry Potter Filmen, der hier im gleichen Film wie Daniel Radcliffe ist, aber die beiden haben keine Szene zusammen. Du hattest recherchiert, wie die korrekte Bezeichnung für Einwohner Panamas.
Panamaya.
Ein Panamaya.
Oder auch spielt, Panamemia.
Ja, so ein bisschen Brownface-mäßig, weil Brandon Gleeson ja Ire ist und hier ein Panamaya spielt.
Es sah sehr überzeugend aus, aber ich fand es irgendwie auch nicht ganz okay.
Ja, es ist komisch. Er ist ziemlich großartig in der Rolle. Das kann man natürlich sagen. Er spielt einen ehemaligen einen ehemaligen Rebellen, der der Militärdiktatur, die in den 80ern in Panama herrschte, sich entgegengestellt hat, bis er quasi dafür zahlen muss und jetzt ein gebrochener Mann ist. Und nachdem Pierce Brosnan ihn vor Jeffrey Rush quasi runtermacht und sagt, was ist das für ein versoffener Loser, pusht Jeffrey Rush ihn auf und sagt, das ist der Anführer der Silent Opposition, die groß und weitläufig sind und Pläne haben, die du gar nicht verstehen kannst.
Ja, er deutet es ja nur so an.
Genau, und so subtil zieht sich das tatsächlich da durch. Also, dass es wirklich Lügen sind, wird, also man merkt es schon, aber es wird nie direkt ausgesprochen. Es ist eigentlich immer klar, dass er lügt, und es steigert sich immer weiter und es ist eskalierend und man merkt dann, ah, okay, er macht das jetzt, um für sich selber das Geld einzustreichen und zahlt dann von dem Geld seine Schulden ab. Das mochte ich, dass das so subtil war, dass es einem nicht so mit dem Holzhammer umgehauen wurde, dass diese Lügen quasi so groß sind. Und auch, dass Pierce Brosnan das so willig aufnimmt und aufbauscht.
Fand ich auch aufbauscht.
Ja. Genau, fand ich auch sehr subtil gemacht, dass hier quasi zwei Lügner voneinander profitieren und dadurch ein Gedankengebäude, das war Effi, ein Gedankengebäude aufbauen und eine Fake-Realität quasi schaffen.
Mhm. An die sie alle glauben wollen.
Genau, an die alle glauben wollen, in der sie sich weiter gegenseitig hochpushen. Den Teil mochte ich.
Aber ich glaube, wir müssen auch nochmal sagen, Jeffrey Rush ist, also weil du eben sagtest, Rattenschwanz. Nee, wie heißt der denn nochmal?
Wurmschwanz.
Rattenschwanz. Also, ich muss immer an Rattenjunge denken.
Ach, Rattenjunge.
Ja, so hatte doch Cold Mirror immer Harry Potter bezeichnet. Der berühmten Harry Potter wie nennt man das?
Parodie.
Neusynchronisation Harry Potter und Einstein. Der ist halt, also das ist ein sehr gut gekleideter, sehr schicker, gepflegter Mann, der immer so ein bisschen gebeugt läuft. Und ich meine, Jeffrey Rush ist einfach jemand, der strahlt sowas aus irgendwie. So eine Gehobenheit, finde ich, sowas Britisches auch.
Mhm.
Und in dem Film hat man das Gefühl, wo er zum Beispiel diesen betrunkenen, sehr elend aussehenden Ex-Rebellen als Silent Opposition bezeichnet. Das könnte noch als Witz gemeint sein. Einfach als wohlwollend hier, er ist nicht laut, das ist halt die Silent Opposition. So, da kriegt man nicht viel von mit. Und das fällt halt so auf so einen fruchtbaren Boden und er gerät da eben so rein, Jeffrey Rush. Es passiert einfach so. Er fängt nicht an, dass er ist nicht so berechnend und sagt und belügt Pierce Brosnan, sondern es passiert einfach so. Pierce Brosnan will unbedingt ihm glauben und er will unbedingt diese Informationen haben. Und erst im Laufe des Films fängt Jeffrey Rush an, sich selber auch Notizen darüber zu machen, was er alles für Lügen erzählt, weil das immer komplizierter wird. Aber am Anfang, er gerät da so rein. Er ist eigentlich ein sehr gutmütiger Charakter, der dem seine Familie und seine Frau wichtig sind und der so ein bisschen mit seiner Vergangenheit zu kämpfen hat.
Und genau. Der Geldsorgen hat. Das ist wahrscheinlich der Hauptmotivator, weshalb er überhaupt sich von Brosnan erpressen lässt.
Ja, wobei natürlich auch diese fake aufgebaute Firma hat, ne, bei der er auch über deren Ursprung lügt und sagt, ja, die beruht hier auf dem großen Brave Whistle, der irgendwie ein ganz berühmter Tailor war und...
Seine Schneiderei meinst du?
Die Schneiderei, genau. Und die habe ich jetzt hier übernommen und so, wobei er eben in Wahrheit das Schneidern im Gefängnis gelernt hat. Und das Interessante ist eben, dass Pierce Brosnan ihm eben mit diesem Fakt erpressen kann, denn er sagt, ich kenne die Wahrheit, du bist gar kein Nachkomme von diesem Schneider, du bist jemand, der das im Gefängnis gelernt hat. Und das, da kann man auf zwei Punkte kommen, und zwar einmal, dass Pierce Brosnan tatsächlich von Anfang an weiß, dass er irgendwie auch ein Lügner ist. Und es halt in dem Hintergrund noch lustiger ist, dass er eben all diese Lügen, die noch folgen werden, glauben möchte und auch weiterverteilt und noch weiter aufbauscht. Und zweitens eben auch, ist das auch halt Motivator für Jeffrey Rush, überhaupt mit diesem Pierce Brosnan Charakter zu verkehren, weil er halt erpresst wird. Habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt.
Ja. Okay. Genau. Aber wobei er das dann, anfangs nimmt er das dankend an, also benutzt das Geld, um seine Schulden bei der Bank loszuwerden, um seine Farm zu retten. Und ja, nutzt das Ganze um, wobei er hilft seinen Freunden nicht wirklich. Er ist befreundet mit Mickey, das ist die Rolle von Brandon Gleeson.
Brandon Treason.
der ehemalige Oppositionskämpfer und sein Jeff Rush Sekretärin Martha. Die, oh, ist die eigentlich von der Panamaierin gespielt oder von?
Ach, von Leonora Valera.
Das klingt schon mal chilenisch. Okay, also besser als irisch. Also Film. Wobei auch nicht die passende Nationalität. Aber da käme ich jetzt nicht gut genug aus, ob das problematisch ist.
Keine Ahnung. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob das extra ist. Weil ja die meisten Charaktere in dem Film nicht das sind, was sie zu sein scheinen.
Ich glaube, das war einfach. Es sind die 90er, wir denken nicht darüber nach. Wieso die 90er? Es sind Anfang die 2000er. Wir denken nicht darüber nach, ob wir jetzt...
Ja, ich denke, da war noch nicht ganz so die Achtsamkeit dafür da.
Genau. Ob man jetzt passend nach Ethnie castet oder nicht.
Okay. Naja, aber ich würde sagen, Geoffrey Rush spielt einen Charakter, der nicht sehr egoistisch ist. Also er verkauft die ganze Zeit Anzüge, bekommt aber kein Geld dafür. Die ganzen Leute sitzen halt, hängen bei ihm ab. Er hat so eine Art Lounge oder ein Clubzimmer. Und es ist, die ganze Zeit geht es darum, er hat halt vor allem auch kein Geld, weil ihn die Leute nicht bezahlen. Und er ist halt in dieser Gesellschaft, die ganzen reichen Ex-Profiteure der alten Diktatur haben dann noch so eine Art so eine Gesellschaft quasi, so wo die Partys feiern, und da ist er auch immer dabei, aber die zahlen ihm halt nicht so richtig. Und er ist halt so jemand, der treibt halt nicht so gerne Geld ein. Und
er ist eigentlich ein bisschen wie ein Kind.
Ja.
Na, er verfolgt nicht diesen Geschäftssinn, er ist da sehr naiv auch, würde ich sagen. Und er ist wie so ein Kind, das gerade entdeckt hat, dass es mit Lügengeschichten Leute an sich heranziehen kann und dass Leute das spannend finden.
Wobei ich sagen würde, er ist eher unterwürfig als kindisch. Und mit den Lügengeschichten, er hat ja zumindest, weswegen er im Gefängnis war, war wegen eines Versicherungsbetrugs, wo er ein Feuer gelegt hat. Und den seltsamsten Teil seines Charakters haben wir hier überhaupt noch nicht benannt. Und zwar, dass er immer seinen Onkel Benny, seinen Lehrmeister / Vaterfigur, immer als Vision sieht und sich mit ihm unterhält. Also, das wäre was, was wir vielleicht erwähnen sollten. Dass er bereits zu Beginn des Films im Intro auf einmal anfängt, mit dem Gemälde neben sich zu reden. See, Uncle Benny, I'm a tailor now. Und
das habe ich übrigens nicht verstanden. Warum ist das? Warum machen die das so?
Ich glaube, das war die Einführung dafür, für diese Vision. Nur, dass er halt da noch nicht die Vision sieht und es völlig seltsam ist, dass er mit dem Gemälde redet.
Ja, warum machen die Vision? Warum machen die das da ein?
Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich verteidige mich in dem Sinne, dass ich hatte überlegt, das Buch oder Our Man in Havana zu lesen als Recherche. Und da habe ich festgestellt, Daniel Radcliffe hat bis 2013 fast nur Adaptionen von Romanen oder Theaterstücken gemacht. Wenn wir jetzt den Standard einführen, dass wir bei jedem Podcast das Buch gelesen haben müssen, das geht sowas von nach hinten
los. Ja, aber ich finde, man hätte ja auch eigentlich aus dem, also der Film müsste ja so sein, dass man aus dem Film heraus versteht, warum
das jetzt also gemacht wurde. Als jemand, der das Buch nicht gelesen hat, meine Vermutung ist, John le Carré schreibt sehr, sehr verschachtelt und auch viel mit Erinnerungen und Flashbacks und innere Monologe der Figuren. Meine Vermutung, jetzt ohne es gelesen zu haben, wäre, das sind im Buch irgendwelche inneren Monologe. Und das war die Art, wie sie es visualisiert haben. Dass sie das, was da so als Introspektive im Roman steht, als ein Geist, der eben immer wieder erscheint, das visualisiert haben.
Ja. Okay.
Das wäre so die Erklärung, die für mich Sinn macht.
Für mich hatte das nicht wirklich einen Mehrwert. Aber was denkt ihr, liebe Zuhörenden?
Zu dieser einen Frage.
Wenn jetzt noch Leute interessiert an dem Film sind, guckt ihn euch gerne an, weil ich glaube, wir sind alle drei so, also ich bin gerade sehr fasziniert von dem Film und davon, wie unterschiedlich unsere Watching Experiences waren. Und mich würde interessieren, wie andere Leute den Film finden und ob die da einen Sinn drin finden, warum ihm immer sein Uncle Benny erscheint.
Naja, es kann natürlich auch sein, dass es von, ach Gott, wie heißt das Ding, der Christian Slater, Tarantino, Tony Scott Film, True Romance, genau.
Ach so.
Dass es eine Anlehnung da ist, weil da ja der Hauptfigur auch immer Elvis erscheint. Und das hier war jetzt ja ein paar Jahre später, dass sich John Borman gedacht hat, oh, das ist ja eine coole Idee. Keine Ahnung, vielleicht müssen wir das Buch doch noch lesen, aber. Wir können das nicht als Standard etablieren. Wir sterben, wenn wir das machen. Es kommen nur Bücher, ein Theaterstück und eine Allen Ginsberg Biopic. Also.
Oh, cool. Wusste ich gar nicht. Ja. Ich weiß so wenig darüber, was er nachher für Filme, also was er nach Harry Potter für Filme gemacht hat. Das
ist eine sehr offene Perspektive.
Ich bin der Audience Surrogate.
Yeah.
Beziehungsweise für die, die alle Filme schon kennen, bin ich der Trottel, der die alle nicht gesehen hat.
Eiko, ey, typisch
Eiko. Okay, wollen wir den
Plot weiter? Ja, ich überlege gerade, hatten wir irgendeinen Punkt, zu dem wir kommen wollten? Wir haben Jeffrey Rush Performance geschrieben und jetzt auch die seltsamen Teile davon besprochen. Ich finde es immer noch eine seltsame Performance, die Ticks, die er da einbaut, dass er immer so den Kopf so runterdreht und immer so sehr überzogen spielt. Egal, machen wir die Wikipedia-Plot-Zusammenfassung weiter. Jeffrey Rush erfindet unter anderem eine geheime Oppositionsbewegung, die kurz davor stehe, einen Putsch durchzuführen. Als Anführer dieser sogenannten stillen Opposition benennt Harry seinen Kumpel Mickey Abraxas, Brandon Gleeson. Jetzt war es richtig.
Sehr gut, Henny.
Ein Alkoholiker und seine Assistentin Martha, die beide unter dem früheren diktatorischen Noriega-Regime zu leiden hatten. Andrew besorgt sich daraufhin über seinen Vorgesetzten 15 Millionen Dollar von der US-Regierung, um damit vorgeblich die Putschisten unterstützen zu können. Wobei die Putschisten laut Harry 10 Millionen verlangen und Andrews Vorgesetzter von der US-Regierung 20 Millionen bekommt. Interessant, dass sie auf diesem Detail rumhacken.
Das fanden sie besonders gut.
Ja. Eine Kleinigkeit fällt mir bei diesem Absatz ein. Pierce Brosnan kriegt ein Briefing in der britischen Botschaft, sobald er in Panama ankommt, wo quasi noch einmal kurz so die Geschichte des Panama-Kanals, Panamas und der Beziehung zu den USA in den 80ern durchgelaufen wird. Und hat natürlich den Sinn, dem Publikum, das sicherlich nicht mit dieser Geschichte so besonders vertraut ist, auf die Sprünge zu helfen, aber es wirkt auch so, als hätte Pierce Brosnan sich überhaupt nicht damit beschäftigt, was sein Job ist. Oder als ob ihn der Angestellte des Botschafters für einen Trottel hält, weil er wirklich so grundlegende Sachen einfach, die auch zu dem Zeitpunkt wirklich grundlegend und Teil der Nachrichten von ein paar Jahren waren, erklärt. Also das wirkt so, als würde Pierce Brosnan nicht zutrauen, dass er die Nachrichten gesehen hat. Aber nur dazu was.
Naja, und es hat das irgendwie auch so ein bisschen stark ironisch zusammengefasst. Also es war so wirklich, sie haben betont, der Diktator Manuel Noriega stand auf der Gehaltsliste der CIA. Bei der Intervention der Amerikaner haben sie genau die falschen Gruppen abgeschossen. Also das war so, das wirkte so wie, ja, guck mal hier, ne, die Amis wieder. Was ich grundsätzlich immer unterstütze.
Oh. das passt tatsächlich in John le Carrés bisheriges Werk. Also auch so seine Romane über den Kalten Krieg gehen halt sehr darin hin, dieses Gut-Böse-Denken aufzubrechen und auch den Westen für sein Vorgehen zu kritisieren und quasi ihm vorzuwerfen, seine Seele in dieser Zeit zu verlieren. Von daher auch immer sehr kritisch, was sowas angeht, zieht sich auch durch seine späteren Romane durch. Der vorletzte Film, der tatsächlich die vorletzte Verfilmung von ihm war, wie heißt der Film? Der letzte Film von Philip Seymour Hoffman.
Most Wanted Man.
A Most Wanted Man, genau. Wo es quasi auch darum geht, wie der Westen auch den Krieg gegen den islamistischen Terror quasi vergeigt und durch politisches Taktieren Menschenleben gefährdet und keine dauerhafte Strategie aufbauen kann und auch sich moralisch fragwürdig verhält. Also das ist on brand für Le Carré. Und es macht auch Sinn, dass er es hier tatsächlich überzogener darstellt als sonst, aber da kommen wir sicher zu, wenn wir zum Ende kommen. Hier bei der Stelle in der Zusammenfassung ist es ja ein bisschen schon da, dass letzten Endes sobald der Film aufhört, quasi nur Gespräche zwischen Jeffrey Rush und Pierce Brosnan und ihrem Umfeld zu sein und wirklich eskaliert. Da nimmt auf einmal dieses Gedankenkonstrukt von Jeffrey Rush ein Eigenleben an und auf einmal wollen die Briten und die USA diesen Putsch finanzieren und schaukeln sich da immer weiter hoch, auch mit den Gehältern. Und jeder versucht für sich was abzugreifen. Der britische Botschafter kommt Pierce Brosnan auch auf die Schliche und lässt sich dann für 1 Million bezahlen.
1,25 Millionen.
Entschuldigung. Und hier werden dann so die westlichen Autoritäten als sehr naiv und sehr, sehr egoistisch, sehr.
Die sind sowieso eBay-Händler. Ja. So, was ist dein Preis? Und er sagt 2 Millionen. Und dann sagt Pierce Brosnan 1,5 und dann 1,25. Okay, Deal. So richtig, als würden sie ein Telefon verkaufen.
Ja, und bei den Amerikanern geht es direkt da, deswegen muss ich direkt an Dr. Strangelove denken, wie heißt der Raum im Weißen Haus?
Das war im Pentagon, ne?
Im Pentagon, ja, der
War Room?
Der War Room, genau, wo man halt quasi diesen großen Tisch hat, die ganzen Generäle, die da rumsitzen, hochdekoriert. Mhm. Und dann kommt da der, was, ein texanischer General? Der Typ, der meinte, er wäre der letzte General in Panama gewesen, der da eine hochemotionale Rede hält, dabei aber leicht geistesabwesend, also oder geistig eingeschränkt wirkt, einen völlig irren Blick drauf hat.
Eigentlich genauso größenwahnsinnig wie Peter Sellers bei Dr. Strange.
Ja, genau, da muss ich total dran denken. Und die Musik ist total übertrieben, episch, patriotisch, aber halt so, dass man noch so eine Ironie drin erkennen kann. Und der sagt, I want to be able to look my wife in the eyes again. We had to leave Panama. We can get it back now.
Er sagt vor allem, dass auf der Flagge jetzt ein Stern fehlt, quasi.
Ja, genau.
Und es ist quasi, die wollen halt Panama annektieren.
There's one star missing now.
Und das ist halt so eine krasse Überzeichnung. Das ist alles so bekannte Sachen, dass man auch so ganz, ganz filmische Dinge, so wird es immer dargestellt in diesen Räumen, aber halt so überzeichnet, wie dieser Typ diese Rede hält und so.
Genau, und da geht es dann wirklich in den absoluten Satiremodus, dass jetzt aufgrund von ein paar Lügengeschichten von zwei sehr abgehalfterten Charakteren auf einmal ein Krieg ins Haus steht. Und Pierce Brosnan merkt in dem Moment, okay, ich habe meine Karten alle ausgespielt, ich sollte mich vom Acker machen und versucht mit dem Geld zu fliehen.
Kurz vorher versucht er nochmal mit der Frau zu schlafen.
Oh, das haben wir gar nicht erwähnt. Pierce Brosnan hat mehrere Sexszenen in diesem Film.
Und er hat eine Masche.
Er hat eine Masche. Er bandelt mit einer der hochrangigen Mitarbeiterinnen in der britischen Botschaft an.
Ja, er stellt auch jede Frau, die er trifft, immer vor die Wahl. Entweder wir haben jetzt sofort Sex oder in 6 Monaten, nachdem wir eine Hin- und Her-Beziehung haben.
Was im Film eine sehr erfolgsversprechende Strategie zu sein scheint.
Ja. Ja, wobei, es gibt ja eine der expliziten Sexszenen, in der die unglaublich komischen Sex haben. Ist euch aufgefallen, wie seltsam die sich bewegt haben?
Ja.
Und im Nachhinein denke ich dann so, okay, klar, dann war das. Also wir müssen ja als Filmkritiker davon ausgehen, dass irgendwie alles in dem Film intentional ist. Dann war das wahrscheinlich Absicht.
Wissen wir?
Also ich tue das nicht. Davon gehe ich auch. Dann war es wahrscheinlich Absicht.
Es war ja eine Schnittmontage.
Auch das wieder auf die Spitze zu treiben und ironisch zu überhöhen.
Es war eine Schnittmontage zwischen einer Tanzszene und einer Sexszene. Und es war so ein bisschen so eine Art Tango oder sowas. Also so ein bisschen ein ruppiger Tanz, in dem also Pierce Brosnan will sie unbedingt flachlegen und sie spielt noch so damit, ob sie jetzt mitmacht oder nicht. Und das wird zusammengeschnitten mit der Sexszene und ich war die ganze Zeit überlegen, haben sie jetzt wirklich Sex oder nicht? Weil der Sex sieht aus, als würden sie so einen aggressiven Tanz machen. Also wirklich absurd. Ja. Also auch so ein bisschen so, ja, so hat halt niemand Sex, ne? Das wirkt halt so wie so
diese sehr ruppige Bewegungen.
Es sagt wahrscheinlich Leute, die so Sex haben. Handy guckt gerade so ein bisschen irritiert jetzt.
ich will das nicht mehr ins Detail gehen.
Ich weiß nicht, es wirkt sehr überzeichnet, sehr klischeehaft, sehr das, was ich finde,
wobei das sieht. Ja, das könnten auch die 90s sein.
Ja,
wobei,
ich glaube, der Film ist wirklich visionär und der dekonstruiert James Bond.
Wollen wir,
also das ja auf jeden Fall.
Wollen wir den Plot gerade zum Ende machen und dann kommen unsere großen Theorien?
Können wir nicht bei den Sexszenen bleiben?
weil wo die 2 Minuten Orgasmus
haben. Ich will auch dazu sagen, jeder darf auch so Sex haben, wie er will. Also,
ach, ja, klar.
Nur weil Handy jetzt schon
wieder so... Gut, dass du das sagst. Nur nach der Ehe.
Nach der Ehe?
Wir müssen hier auch
was mit meinem Lachen.
Wir brauchen einen Popschutz für Handy.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand einfach, ich möchte nur noch ansprechen, die Geräusche, die Pierce Brosnan beim Coitus vollzieht, sind auch sehr überzogen, sehr laut und ich... Also das habe ich auch als absichtliche Distanzierung von James Bond Sex, wo halt direkt weggeschnitten wird, oder wo es sehr, sehr, sehr clean abläuft. Und naja, dann hat man hier jetzt den schwer atmenden Pierce Brosnan, der tatsächlich während des Sex auch ein Telefon hat, ja, ein Telefonanruf beantworten muss und dann ins Telefon stürzt wie sonst was.
Ja. Hast du eigentlich, wie viele James Bond Filme hast du gesehen eigentlich?
Ich habe tatsächlich die Pierce Brosnan-Filme gesehen, aber als Kind, ich erinnere mich an nichts. Und ich weiß, okay, dass sie einen sehr schlechten Ruf haben, bis auf den ersten. Und dass Die Another Day fast das Franchise gekillt hätte.
Ja.
Und dass deswegen auch die starke Neuausrichtung unter Daniel Craig ist. Aber ich habe tatsächlich aktiv die Pierce Brosnan-Filme seit Jahrzehnten
gesehen. Aber es gibt diese eine Sexszene mit Halle Berry, wo die Kamera so ganz langsam zu denen fährt. Du siehst sie noch nicht am Anfang. Und dann haben die diesen sehr sexuell aufgeladenen Dialog von wegen, er passt nicht ganz rein.
Ja.
Und so, und versucht mal einen anderen Winkel, keine Ahnung. Und dann am Ende geht es darum, dass sie einen Diamanten in dem, dass er ihren Diamanten in den Bauchnabel legt. Also das, ne, es gibt jetzt nicht nur die clean Sex-Szenen, wo sofort weggeschnitten wird.
Ja, gut.
Das machen wir im nächsten Podcast.
Die clean ist
James Bond. Wir besprechen jede Sex-Szene. Ich glaube, einen Absatz haben wir noch.
Genau, der letzte Absatz, dann sind wir durch. Mittlerweile hat sich durch die Putschgerüchte die politische Situation in Panama verschärft. Auch da der angebliche Putschistenführer Selbstmord begangen hat.
Brandon Gleeson,
genau. Was durch die britischen und amerikanischen Behörden gleich als Regierungsmord angenommen wird. Die USA greifen daraufhin militärisch ein und die Ausländer versuchen das Land zu verlassen. Also Panama. Die Ausländer in Panama versuchen Panama zu verlassen. Im einsetzenden Chaos gelingt es Andrew mit dem größten Teil der 15 Millionen Dollar zu fliehen, nachdem er unter anderem Schmiergelder an den britischen Botschafter gezahlt hat. Jamie Lee Curtis entschärft derweil die von Harry entzündete und eskalierende Politikfarce, indem sie mit Hilfe ihres Chefs Zugang zum Präsidenten findet, der wiederum die politische und militärische Lage mit dem US-Präsidenten klärt. Jeffrey Rush berichtet Jamie Lee Curtis schließlich seine Vergangenheit und seine Motive für die Lügen. Und die beiden nehmen mit ihren Kindern wieder ihr Alltagsleben auf. Und da hat der Film mich verloren. Das Ende ist eine Katastrophe. Also das Ende ist bemüht, fröhlich, optimistisch und widerspricht quasi allem, was davor gekommen ist. Es kommt tatsächlich zu dem Angriff der USA auf Panama, womit ich nicht gerechnet hätte, was ich krass fand. Und dann ist aber alles total schnell wieder gut, dafür, dass gerade ein Krieg begonnen wurde, quasi. Sie haben
auch irgendwie eine große Hauptstadt bombardiert. Also es ist völlig absurd. Plötzlich fliegen Hubschrauber, es fliegen Bomben. Es ist so überzeichnet.
Es gibt einen Special Effect Shot und dann hat das Budget nicht mehr gereicht, weil wahrscheinlich das Budget dafür draufgegangen ist, dass sie in Panama gedreht haben.
Und vielleicht brauchst du eine Nacktszene?
Übrigens der erste Film, der große Film, der in Panama gedreht wurde.
Oh, okay.
Und sehr viel on location. Das muss man dem Film, glaube ich, auch zugute halten. Ja, aber das Ende, also das Ende wirkt wie ein Weg zurück. Vor allem, weil es auch ein alternatives Ende gibt, in dem Jeffrey Rush Pierce Brosnan erschießt. Und selbst Pierce Brosnan kriegt am Ende ein Happy End, in dem er entkommen kann.
Im richtigen Ende,
ja. Genau. Nicht im alternativen Ende, sondern im richtigen Ende. Und wo er im Flugzeug quasi wieder seine Geliebte aus der Botschaft trifft und...
Nein, das ist nicht seine Geliebte.
Ist sie das nicht?
Eine andere Frau, die ein bisschen so ähnlich aussieht.
Die sah ziemlich
ähnlich aus. Das war die aber nicht.
Seid ihr sicher?
Nein, er macht doch noch seine Masche. Er sagte auch,
deswegen.
We've got two options. Und dann weiß man,
ja. Aber ich glaube, ich finde das Ende jetzt einfach rational betrachtet. Bei mir ist das übrigens eine große Disparenz. Der Film rational betrachtet und Diskrepanz, würde ich sagen.
Was ist das?
Unterschied. Der Film rational betrachtet und der Film, wie ich den einfach so vom Gucken her fand. Nein, ich glaube, das Ende treibt diese Aussage auf den Höhepunkt, weil durch diese ganzen Lügenkonstrukte ist ja alles eskaliert, aber es kann einfach so weitergehen. Pierce Brosnan kommt ungeschoren davon und dass es jetzt alles passiert ist, hat keine Konsequenz. Alle Leute, die Geld bekommen haben, werden sowieso nichts sagen. Alle Player, die da safe rausgekommen sind, werden sowieso nichts sagen und es kann einfach so weitergehen. Also ich weiß gar nicht, ob ich das Ende so schlecht finde. Ich habe aber schon das Gefühl, genau wie du, dass es irgendwie nicht 100% zu Ende gedacht wirkt, weil beispielsweise diese Stadt bombardiert wird, aber am Ende sitzen sie halt irgendwie glücklich am Familientisch und als wäre nichts passiert.
Also laut Wikipedia, ich habe das Buch nicht gelesen, aber gerade die Zusammenfassung, endet das Buch wohl damit, dass Harry, also Jeffrey Rushs Charakter, nun mit ansehen kann, wie Panama zerstört wird von Bombern. Mhm. Mhm. Das finde ich, macht die Aussage deutlicher als...
Ja, es ist mehr so ein Cautionary Tale dann in der... in der.
Und ich finde das Ende, dass Pierce Brosnan entkommt, das wirkt so mäßig so, es wirkt nicht so, als würde es ihn dafür verurteilen, sondern auf einmal ist diese letzte Szene, so wo diese scheinbar andere Frau, die genau aussah wie die andere Frau, und die sah hundertprozentig gleich aus. Danke, das gleich. Die ja dann wieder anwackert, das wirkt so wie, ach, Pierce Brosnan. Typisch Pierce verursacht fast einen Krieg und dann versucht er wieder mit einer Frau zu schlafen. Pierce. Unser Pierce.
Ich weiß nicht.
Und diese überzogene Familienszene mit Jeffrey Rush, wo Daniel Radcliffe wieder auftaucht, sehr wichtig.
Der sieht wirklich aus wie in der Werbung, der Shot am Ende mit den Pancakes.
Und da so. Würde ich auch sagen,
das ist und genau, er macht Frühstück.
Er macht Frühstück, es ist die perfekte Familiensituation. Ja, und der Vater macht Pancakes, er schmeißt diese hoch und sie drehen sich zweimal in der Luft und er fängt sie und alle jubeln. Und
es ist einfach ein Werbespot. Und dann endet es auf einem Freeze-Frame von den Pfannkuchen in der Luft, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Weil die politische Lage ebenso in der Luft hängt wie die
Pfannkuchen. Das endet, indem er den Teller an Dan Radcliffe
reicht. Der Pfannkuchen ist eine Metapher.
Ja, Jeffrey Rush spielt damit rum wie mit dem Politikgeschehen.
Also es wirkt komisch.
Also um die Klammer mal zu ziehen, ich fand, es ist eine eigenartige Komödie, weil es ist nicht so das, was man erwartet. Es ist irgendwie einfach nur ein witziger Night and Day zum Beispiel. Das ist ja auch so eine Agentenkomödie oder sowas. Mir fällt jetzt gerade kein anderer ein. Sondern es ist irgendwie komisch, weil es ist ein destruktiver Film, dekonstruierender Film, weil er dieses ganze Agentenleben auseinandernimmt. Dieses Politik ist nur noch eigentlich, das sind alles nur noch Vollidioten, die daran glauben wollen, irgendwie einen Grund für ihre Mission zu finden. Es sind alles ideologische Leute. Und am Ende, was passiert am Ende? Die armen Leute trifft es irgendwie, der Brandon Gleeson-Charakter erschießt sich selber und irgendwie hat es gar keine richtigen Folgen. Das Geld wechselt die Hände, die Reichen bleiben die Reichen, die Armen bleiben die Armen und das war's. Aber ich fand Brosnan, der eigentlich ein absoluter Schurke und sagt mir, ist das ein Anti-Held? Nee, ne?
Also ich würde Jeffrey Rush sagen, ist ein Anti-Held und Pierce Brosnan ist tatsächlich ein Schurke.
Er bleibt halt ungestraft.
Ja.
Und das,
wobei man ja sagen muss, dass in dem alternativen Ende auf der DVD Pierce Brosnan tatsächlich erschossen wird und dann auch stirbt mit den großartigen Worten "You stupid cunt!" und dann abkratzt. Großartige letzte Worte. Das ist die Podcast-Sünde Nummer 1, die du jetzt begangen hast. Dass man weiß, wir trinken nichts dabei. Wir essen auch nichts dabei, das wäre total unhöflich.
Aber bis jetzt finde ich unsere Tradition schön, dass wir hier bei jedem Film eine andere Pizzeria ausprobieren.
Psst. Spoiler-Alarm. Auf jeden Fall. Das Ende. Ich würde dem Film dann nicht so wohlwollend entgegenkommen, tatsächlich, weil es wirkte für mich, wir hatten ja am Anfang einmal OSS 117 angesprochen, eine bessere Agentendekonstruktion und Parodie.
Aber auch mit einem anderen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, mit einem anderen Grundton irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall
so ernsthafte Untergrundton.
Eine eindeutige Parodie, keine Satire, die halt vor allem so die Konvention der alten Bond-Filme parodiert. Aber beim ersten OSS 117, der in Ägypten spielt und auch diverse Spione und Fraktionen kommen dabei vor, und der Film endet mit einer Explosion im Hafen von Kairo und in der nächsten Szene liest man in einer Tageszeitung: Explosion im Hafen löst Bürgerkrieg aus, Tausende tot. Und die Hauptfiguren tun so, als wäre es das, als wäre das ein Happy End, weil denen ist ja nichts passiert. Das sind Franzosen, die müssen sich nicht mit dem Problem auseinandersetzen, die sie da hinterlassen haben in Kairo. Und das Ende des Films wirkte auf mich so ein bisschen wie das Ende von OSS 117, aber ohne die Ironie. Also ohne, dass der Witz bewusst war. Ich glaube, es war tatsächlich ja wirklich so das klassische Hollywood-Ding, dass irgendwie brauchen wir doch auch ein Happy End in unserer Satire über US-Interventionalismus und Kriegs, weil Kriegstreiben und den Absurditäten von des Agentenlebens, irgendwie sollten die Figuren schon Happy End kriegen. Mhm. Also so wirkte das auf mich. Also es wirkte für mich nicht, dass der Film es kritisch sehen würde, dass diese Leute davonkommen, sondern es wird ja auch nicht thematisiert, dass jetzt sehr wahrscheinlich da Zivilisten gerade gestorben sind wegen ein paar Lügengeschichten von zwei weißen Typen, die gar nicht da in diesem Land eigentlich einheimisch sind. Wenn man das irgendwie noch so nebeneinander geschnitten hätte mit den toten Einwohnern oder den toten Kindern, die da aus den Ruinen gezogen werden, dann würde ich das so sehen. Aber so denke ich, wir brauchen ein Happy End. Sind doch nur Panamaier gestorben.
Es gab ja diese richtig krassen Szenen, ne? Diese Szene, wo die Frau und der Glenton Breeson verprügelt werden von Polizisten.
Die Martha, die Sekretärin von, genau. von
der Hirsch. Die hat nämlich ein entstelltes Gesicht, über das Pierce Brosnan auch einen Witz macht. Und das sieht man in so Flashbacks, die unglaublich dramatisch sind, also wirklich total brechen mit dem Rest des Filmes. Und in dem Sinne hätte man das auch am Ende machen müssen eigentlich, ne?
Ja.
Ja. Es hätte auch gepasst. Es hätte auch gepasst.
Wobei auch tatsächlich nie aufgeklärt wurde, worauf sich dieser Flashback bezog, der in der Mitte des Films auftaucht. Man sieht, wie die Frau und Glenton Breeson
Fuck!
Mad Eye Moody geschlagen werden, aufeinander zustimmen, versuchen sich Beistand zu leisten und irgendwie ist Jeffrey Rush auch dabei, schreit dabei,
aber
ist verzweifelt. Und es wurde vorher gesagt, er hat tatsächlich den Noriega auch eingekleidet und wie das jetzt miteinander in Verbindung steht, wird nie aufgeklärt, was das für eine Bedeutung für die Geschichte hat.
Kann man vielleicht kurz Manuel Noriega kennen wir aus Black Ops, den ersten Teil. Call of Duty, Black Ops.
Du etablierst dich schon so als der Gamer des Podcasts, weil du bei allen historischen Sachen bist. Das kenne ich aus Assassin's Creed. Das ist doch bekannt aus Black Ops 3. Oder man kennt ihn als den Diktator, Militärdiktator in Panama aus den 80er Jahren, der dann schließlich von den USA abgesetzt wurde.
Nachdem sie ihn eingesetzt haben.
Wie das so die Geschichte so an sich hat. Wo waren wir?
Beim Ende.
Ja, das Ende.
Es ist also komisch. Ich glaube, wir müssen nicht ganz lange darüber diskutieren, ob es jetzt ein Happy End ist oder nicht. Ich glaube, die Diskussion, die findet, glaube ich, heute kein Ende. Ich habe das Gefühl, so wie der Film aufgebaut ist, kann der Film eigentlich kein Happy End haben. Und ich hatte das Gefühl, der Film will mir eher sagen, hier, der kommt sogar damit davon. Mhm. Und er macht einfach genauso weiter unbeirrt. Und das fand das Ende nicht schlecht.
Bist du ein guter und netter Mensch.
Das ist jetzt vielleicht auch eine sehr wohlwollende Lesart, aber ich habe das so gefunden. Okay. Darf ich euch kurz meine Theorie über den Film?
Hau raus.
Also, bei mir ist es so, in unserem netten Gespräch, für das ich mich bei euch bedanken möchte, schon mal, fand ich den Film eigentlich immer besser und besser tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich ihn mir direkt nochmal angucken würde, ich weiß auch nicht, ob ich ihn in 2 Wochen nochmal gucken würde, aber ich habe auf einer rationalen Ebene das Gefühl, der Film ist gut. Der hat eine gute Intention eigentlich, wenn man ihn versteht als groß angelegte Farce auf das Spielbrett der Politik und auf Agenten. Denn dann kann man ihn eben, ich hatte mir das gerade so schön zurechtgelegt, dann ist unsere Batterie ausgegangen. Wenn man ihn so liest, und ich denke, so sollte er verstanden werden, dann ist es ja so, dass diese beiden Charaktere sich immer mehr mit Lügen umspielen, Lügen aufbauschen und sich damit profilieren. Und du bist dir ja, Henny, du hast vorhin sehr gut gesagt, man ist sich am Anfang nicht ganz sicher. Der Film trägt das nicht so nach außen, dass er eine Farce ist. Erst ab diesem Moment in dem Bordell hat man das Gefühl, okay, das ist vielleicht wirklich Absicht und das soll eine Farce sein, das soll eine Dekonstruktion sein. Und was ich jetzt dachte, ist, vielleicht besteht da ja eine Parallelität, dass der Film erst ab da so wahrgenommen wird als, das ist der in Wirklichkeit. So wie der vorher rüberkam, das kam einem nur so vor. Und parallel dazu werden diese Lügen der Charaktere auch erst später richtig aufgedeckt. Was ich damit sagen will, ist, vielleicht spielt der Film einen ja so, wie die Charaktere sich gegenseitig spielen. Erst zur Mitte der ganzen Chose zeigt er sein wahres Gesicht und zeigt dem Zuschauer sozusagen, ich bin eigentlich eine Lüge. Die Charaktere hier sind eigentlich so und so und ich bin eigentlich kein ernstzunehmender Thriller, sondern ich bin eine Dekonstruktion.
Interessanter Gedanke.
Und dann würde ich tatsächlich sagen, finde ich den großartig angelegt und es gefällt mir sehr gut, die Idee.
Er ist halt nicht so konsequent. OSS 117 ist ein Film, der genau weiß, was er will, der ganz, ganz klar das Thema bearbeitet. Es ist immer offensichtlich, es wird einem immer wieder gezeigt. Und dieser Film, ich finde es, ich könnte mir vorstellen, dass es da drin ist, aber es wirkt so ein bisschen als, also der ist nicht so klar. Also es ist so, es könnte so sein, es könnte aber auch sein, dass sie ursprünglich was anderes vorhatten, dass jemand gesagt hat, wir brauchen hier ein anderes Ende noch. Vor allem, weil es ja noch das alternative Ende gab, was ganz anders war. Das spricht ja auch immer ein bisschen dafür, dass sie in der Produktion nicht genau wussten, wo sie hin wollten.
Es wurde sehr negativ getestet. Also dieses andere Ende hatten sie Testpublika gezeigt.
Ein Publikum.
Und das hat für sehr negative Reaktionen gesorgt. Also ich kann es verstehen, ich finde es interessanten Gedanken. Für mich wäre der Umbruch nicht klar genug. Also selbst diese Bettszene.
Ja, ich finde aber, das ist halt auch subtil und es kommt nach und nach. Also ich habe es jetzt gerade so ausgedrückt, als ob die Szene kommt und jeder ist so, alles klar, der Film ist das. Mhm. Das soll er eigentlich sein, das Genre und das soll er auch sagen. Aber es ist ja nicht so, es ist ja ein bisschen subtiler.
Ich kann es verstehen, also ich kann es total nachvollziehen. Für mich ist es tatsächlich, ich wäre immer noch auch so in der Richtung mit Epi, dass es doch recht verwirrt wirkt. Also dass der Film, so wie wir es am Anfang gesagt haben, dass er von einem Extrem ins andere springt und nicht genau eine klare Identität hat.
Ja, und ich meine, wie gesagt, wir können es ja auch nicht 100% wissen, ob das so beabsichtigt war. Sogar wenn man den Film so liest, hat er ja ein paar Probleme. Zum Beispiel, dass die Rolle von Jamie Lee Curtis eigentlich so 100% straight ist.
Ja.
Ne? So, warum ist es dann
ja,
so?
Ja, die ist viel zu heterosexuell.
Okay, aber gut,
dass du es ansprichst. Also ich wollte auch noch kurz über Jamie Lee Curtis reden. Was war dein Eindruck?
Ich habe tatsächlich wenig Filme mit ihr gesehen bisher. Und ich
Freaky Friday.
Fisch namens Wanda.
Stimmt, Fisch namens Wanda. Ja, was für mein Eindruck, weiß ich gar nicht. Ich kann nicht so viel zu sagen, glaube ich.
Nee, von ihrer Rolle, also.
Ich dachte, du meinst jetzt sie als Schauspielerin.
Ja, genau.
Was ich damit sagen wollte mit meinem Punkt von eben, war halt, ihre Rolle ist so straight.
Genau, woran du denkst.
Ihre Rolle ist so straight, dass sie wirkt wie aus einem anderen Film, so ein bisschen.
Was meinst du? Ich finde es interessant, tatsächlich.
Das ist schwer zu erklären.
Mich hat ihre Rolle gestört, muss ich ehrlich sagen.
Ja, mich auch, aber ich finde es schwer zu sagen.
Weil ich fand, also für mich war sie so ein richtige 90er Jahre, obwohl der Film von 2001 ist, die 90er drängen sich einfach als Vergleich auf. So eine 90er Jahre Frauenrolle, sie ist halt die Ehefrau. Sie ist halt manchmal laut, manchmal liebevoll und hat nicht so ihr großes Eigenleben, wobei es gegen Ende ein bisschen weiter ausgebaut wird, aber sie existiert halt komplett um Jeffrey Rush herum.
Na, ich finde sie schon tough und selbstbestimmt.
Sie hat einen eigenen Job. Sie ist eigentlich der Mann in
dem Haushalt. Ja, aber das ist so die 90er Jahre Karrierefrau, hatte ich das Gefühl.
Sie klärt die ganze Sache auf, sie deckt es überhaupt auf,
sie beendet einen Krieg.
Ja, da geht es dann wieder daraus. Aber bis dahin ist sie halt wirklich sehr, sehr passiv und eine recht undankbare Rolle, fand ich.
Naja, sie ist im Prinzip, sie hat auch gar nicht so richtig viel Zeit für die Beziehung. Ne? Sie ist eigentlich, macht nur ihren Job. Sie sagt ja auch, ihr Job ist, da darf nichts drankommen. Das ist ihr das mit das Wichtige. Off Limits oder was hat sie gesagt?
Ja, Off Limits.
Es kommt ja noch die Frage, warum die Tochter fragt es irgendwie, Frauen, die arbeiten, sind keine guten Mütter oder sowas.
Ja, ja, genau. Das war für mich so total 90s-mäßig, so 90er-Jahre-Komödien, wo man irgendwie realisiert hat, okay, es gibt jetzt Frauen, die arbeiten, aber wo man noch nicht so wirklich drauf hatte, wie man das jetzt filmisch darstellt. Und da hat es mich stark dann, klar, am Ende hilft sie stark bei der Aufklärung. Da sieht man aber nicht so viel von, wie instrumental sie da drin ist.
Ja, du siehst ja, wie sie den Anruf macht, da, um das Ganze aufzuklären.
Also von den drei großen Schauspielernamen auf dem Poster hat sie auf jeden Fall am wenigsten zu tun.
Das ist richtig, würde ich auch sagen.
Und am wenigsten Fleisch an der Rolle. Also, wie sagt man?
Fleisch an der Rolle. Ja, Fleisch oder was?
Meat in the role. Am wenigsten mit dem sie arbeiten kann mit der Rolle. Also, ich finde, ja, sie macht das gut, aber es ist jetzt nicht, wenn man so die verschiedenen Schichten und Dimensionen der Charaktere betrachtet, und dann hat man da Pierce Brosnan und Jeffrey Rush und Jamie Lee Curtis.
Naja, andererseits ist ja Pierce Brosnan eigentlich auch relativ eindimensional.
Ja.
Er hat mehr zu bieten als Jamie Lee Curtis.
Ich weiß nicht, irgendwie fand ich sie auch ganz gut.
Ja, ich glaube, das war mehr das Schauspiel als die Rolle, oder?
Ja, sie hat einfach toll gespielt.
Ja, sie hat wahnsinnig viel reingebracht. Ja. Also wie gesagt, ich habe nicht viel von ihr gesehen. Freaky Friday habe ich zum Beispiel auch nicht gesehen.
Das ist jetzt aber auch nicht der Klassiker.
Fand sie sehr beeindruckend.
Sie hat halt ihre Karriere in den 80ern und also das ist jetzt so der Ausklang ihrer Karriere. Sie ist dann noch weiter in den Filmen, aber keine großen Hits. Und hat momentan eher so wieder ihr Revival mit dem neuen Halloween-Film. Sie war ja am allerersten Halloween, das war ihre allererste Rolle. Und hat tatsächlich einige Klassiker in den 80ern, hat auch The Fork von John Carpenter.
The Fork?
The Fork.
The Fork?
Das ist ein guter Film. Nein, der Nebel.
The Hawk?
Der Nebel. Richtig guter Horrorfilm tatsächlich. Kann ich nur empfehlen.
Ganz kurz, ich muss es reinbringen, zwei popkulturelle Anmerkungen, die ich machen muss. Ja. Ich habe letztens, wie du Fork gesagt hast, hat mich daran erinnert, ich habe letztens gesehen auf YouTube eine 10-Jährige, die das Lied Na 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 von My Chemical Romance covert und die ersten Zeilen Drugs, give me drugs, give me drugs, umdichtet zu Hugs, give me hugs, give me hugs. So cool. Und dann, was mir vorhin eingefallen ist, zu der Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, Bandempfehlung, die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. So, das wollte ich nur kurz raushauen.
Yeah.
Das hat mich kurz... Hat mir auf der Seele gebrannt.
Okay.
Wollen wir vielleicht zu einem Schauspieler kommen, der noch weniger zu tun hat als Jamie Lee Curtis?
Ja, und zwar?
Unserem Boy Daniel.
Ja, Dan ist für 6 Szenen hier drin. Also,
ja.
Was fällt euch zu ihm ein? Also,
ja, wir haben ja ganz am Anfang in der Folge 0 haben wir auch so ein bisschen die Frage aufgeworfen, wie entwickelt sich sein Schauspiel und gibt es irgendwie einen roten Faden, der sich da durchzieht, finden wir Ticks wieder, schauspielerische Ticks und da hattest du ja, glaube ich, eine schöne Entdeckung gemacht.
Irgendwie. Was suchst du denn da immer?
Ja, ich habe hier so ein Gummiband fallen gelassen.
Ach so. Also ich finde, man sieht ihn so in einer Szene und denkt sofort, das ist Daniel Radcliffe. Ich meine, und er ist oft, er hat eine...
Ist das die Szene, wo man sein Gesicht sieht?
Nein, er hat ja, man sieht ihn ja gar nicht richtig. Er hat oft so eine Cappy auf, die sein Gesicht hat. Aber wie er sich umdreht einfach, also er hat so diese Art, er hält seinen Körper komplett still
und dreht nur seinen Kopf so rum.
Ich weiß nicht, ob euch das so,
ich würde sagen... Der Classic Daniel Radcliffe Head Turn.
Ja, ich glaube wirklich, ich bin da echt an was dran.
Also bestimmt.
Ich habe bisher zwei Dinge kann ich sagen. Also wie er läuft, das ist so ganz typisch. Und dieses und das liegt nämlich daran, dass er so eine Art Steifheit in seinem Körper hat, aber nicht in seinem Kopf. Und mit seinem Kopf macht er ganz viel, ich zeige es gerade, deswegen ist
es für... Beschreib doch, was du gerade tust, also, für unsere Zuhörer.
Er bewegt seinen Kopf ein bisschen wie ein Wackeldackel. Also sein Körper komplett still und sein Kopf dreht sich so rum. Ich würde sagen, das ist so der typische... Radcliffe Head Turn.
Ja, und ich habe das Gefühl, dieser Head Turning kann man so beschreiben, als ob er sich irgendwie erst nach rechts drehen möchte, aber er dreht sich aber nach links.
Ja, ja, ja.
So ist es so ein bisschen. Und in der letzten Folge hatten wir ja schon eingesammelt, dass er dieses ganz typische intensive Gucken hat, wo sein Kopf so ein bisschen wackelt.
Mhm.
Also wir haben, glaube ich, schon mal zwei Trademark-Schauspiel- Tipps, Ticks, Ticks von Daniel Radcliffe festgestellt.
Sind das Schauspiel-Ticks oder sind das Sachen, wie sich Daniel Radcliffe einfach bewegt?
Ja, vielleicht ist es auch.
Da müssen wir ein paar Videos irgendwie Sachen tun.
Da müssen wir noch nächtelang weitere Videos gucken zu.
Ich finde tatsächlich, also er ist halt wirklich für 6 Szenen, wo halt so Standardsätze hat wie Hallo Papa, Papa, wo fahren wir denn jetzt hin?
Das ist so richtig so.
Er wird bei der Schule abgesetzt.
Beachtet, Geoffrey Rush ist ein Vater.
Ja.
Darum geht's in der Szene.
Genau. Und ich finde es tatsächlich ein Rückschritt von David Copperfield, wo er tatsächlich mehr Dramatisches zu tun hatte. Und hier ist er halt einfach da und das passt. Es gibt ein Interview mit ihm hierzu, was ich auf YouTube gefunden habe, was total furchtbares Audio hat und wo die Interview, ich weiß nicht, woher das kommt, dieses Interview, es ist eindeutig Daniel Radcliffe, er redet eindeutig über diesen Film, er ist eindeutig in Panama gerade, wobei er auch nur, der kann auch nur ein paar Tage am Set gewesen sein, also so groß ist die Rolle wirklich nicht. Und es ist ganz witzig, weil die Interviewerin, er kann halt noch keine Interviews machen und die Interviewerin versucht ihm halt immer die Worte in den Mund zu legen, so, jetzt sag das doch nochmal, aber benenn den und den Namen, sag nicht him, sag Jeffrey Rush. Sowas. Here is my dad. Sagt Jeffrey Rush is my dad. und da sagt er dann tatsächlich auch drin, also die eine, da sind zwei interessante Informationen drin in diesem Interview. Einerseits, er möchte nicht Schauspieler werden, sondern Wrestler. Und zweiterseits, John Borman hat ihm gesagt, sei einfach du selbst und spiel einfach dich selbst. Und so wirkt das auch. Also es ist, ist wirklich so eine Kinderschauspielerrolle, wo ein Kind halt einfach nur ein paar Lines richtig sagen soll. Und mehr wird da nicht von ihm verlangt.
Was ich total interessant finde, ist diesen Film mit dem Hintergrundwissen zu schauen, dass er bei David Copperfield wirklich eine vielschichtige Rolle spielt, eine tiefgehende Rolle und da quasi auch Spielfilmlänge diesen Fernsehfilm trägt. Und dann ist es hier im Prinzip so ein bisschen auch verschenktes Potenzial, weil man schon weiß, was er auch in diesen jungen Jahren schon kann. Ja, und es wird nicht gebraucht, sozusagen.
Es wäre ein anderer Film, wenn er eine größere Rolle hätte. Aber es wäre schon schön, wenn die Familie von Jeffrey Rush ein bisschen mehr zu bieten hätte. Also ein bisschen mehr eigenen Drive hätte, eigene Initiativen, eigenes Innenleben. Und das fehlt so ein bisschen. Und die Frage halt, warum. Man kann sich jetzt fragen, warum hat er diesen Film gemacht? Wahrscheinlich, er hat ihn nach David Copperfield gemacht. Wahrscheinlich, weil das als Rolle da war, wäre jetzt meine Vermutung. Also ich habe da nichts zu gefunden, aber ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen. Fand wohl Pierce Brosnan cool. Er hat sich von ihm Autogramme für seine ganze Klasse geben lassen. um es vielleicht nochmal zu tun, John Borman war zu dem Zeitpunkt auch jetzt kein unangesehener Regisseur. Er hat mehrere Oscar-Nominierungen, hat zweimal in Cannes gewonnen, hat einige Kultfilme, also Excalibur und Deliverance, gemacht. Sah jetzt sicherlich nicht wie eine schlechte Rolle aus, aber und er konnte natürlich nicht ahnen, dass er wenige Monate später gecastet worden sein. Er ist ungefähr 2000 gecastet worden und 2001 kam der Film raus, also muss er 2000 um den Dreh rum so gedreht worden sein. Es kann irgendwie nur kurz danach gewesen sein. Er konnte natürlich noch nicht wissen, dass er eine größere Karriere hat und dass hier wirkt wie, ja, du kannst halt, mach die Rolle, dann kannst du ein paar Tage Urlaub in Panama machen und du bist in einem Film mit James Bond.
Und du kannst, während James Bond seine Szene dreht, auf einem Boot 50 Meter entfernt übers Wasser fahren und ihm dabei zuschauen.
Also das, viel mehr kann man, glaube ich, auch nicht rausziehen aus seiner Rolle in diesem Film oder vielleicht noch was ein. Ja. Es ist wirklich eine winzige Rolle. Es ist natürlich interessant, dass direkt sein zweiter Schauspiel-Credit wirklich eine Kinorolle ist. Ja. Oh, was vielleicht noch interessant zu erwähnen wäre, es gibt ein Video, wo der erwachsene Daniel Radcliffe sich diese Szenen nochmal anguckt.
Ach, echt?
Und dann da, ich hatte zwei Kommentare dazu, da sagt er einmal, put that kid in a franchise. Und, und er sagt, oh, da kann man doch noch was loswerden. Und er sagt, I had good on-screen parents, Jamie Lee Curtis und Jeffrey Rush. Das andere vielleicht Interessante, was man sehen könnte, dass er quasi von Anfang an in sehr hochwertigen Casts mitspielt. Also dass er tatsächlich in David Copperfield ist er mit Maggie Smith, Ian McKellen und Hilda Staunton. Also hochwertige britische Schauspieler. Hier ist er mit Jamie Lee Curtis, Jeffrey Rush unterwegs. Er ist quasi nie in einem schlechten Cast gewesen.
Bisher. Was werden wir noch alles herausfinden nach den Harry Potter-Filmen?
Also ich weiß nicht, was da kommt. Vielleicht irgendwann danach, aber also für seine Jugendjahre, in denen er das Schauspiel lernt, ist er eigentlich immer von sehr guten Schauspielern umgeben. Auch in den Rollen vor Harry Potter. Harry Potter natürlich auch krass, was da noch an Schauspielern ihn umgeben wird.
Genau. Ja, und Wahnsinn, jetzt haben wir unsere ersten beiden Folgen schon durch. Und
ja, lass uns noch kurz sagen, wie wir den Film fanden.
Ah, ja.
Nachdem wir jetzt anderthalb Stunden drüber geredet haben. Und dann können wir, glaube ich, Schluss machen.
doch ganz schön lang geworden.
Ja. Aber es ist ein Film, über den man viel reden kann. Mhm. Das trifft vielleicht ganz gut. Wie findet ihr ihn jetzt nach anderthalb Stunden Diskussion?
Also ich finde es zum einen halt wirklich cool, dass wir auf diesen Film aufmerksam geworden sind, weil wir einfach Filme von Daniel Radcliffe gucken wollten. Ich hätte diesen Film wahrscheinlich sonst nie geguckt. Ich habe auch das Cover wirklich nicht angesprochen. Und nach reiflicher Überlegung und nach diesem, wie ich finde, wunderschönen Gespräch, das ich mir auch sicherlich irgendwann nochmal anhören werde, weil ich gefühlt dreimal meine Meinung gewechselt habe, muss ich sagen, doch, mir hat der Film gefallen. Ich fand ein paar Ideen echt cool und würde, glaube ich, ein positives Fazit ziehen. Wenn man jetzt gerne einen Film gucken will mit Daniel Radcliffe, dann ist es vielleicht ganz interessant. Vielleicht findet man eine Szene davon bei YouTube. Man muss nicht den ganzen Film gucken. Ja. Dann ist auf jeden Fall David Copperfield die beste Wahl. Die können wir euch ans Herz legen. Und diesen Film kann man mal gucken. Habt vielleicht dabei unsere Amateurtheorien im Hinterkopf. Vielleicht habt ihr da Lust, ein Auge drauf zu werfen, wem ihr hier zustimmen würdet. Und dann könnt ihr uns das natürlich gerne schreiben.
Ich habe, als wir den Film durch hatten, dachte ich, oh Gott, was soll ich denn jetzt sagen? Ich sage einfach gleich gar nichts, weil ich mir so unsicher war, wie ich den Film halten soll, weil ich musste von Anfang an so viel lachen, weil ich fand, das waren so überzeichnete Szenen in dem Film, die eigentlich echt ganz gut gemacht waren, aber insgesamt wirkte der halt so nicht fokussiert. Ich weiß es nicht, ich bin auch froh, dass wir den geguckt haben. Ich fand ihn auch im Laufe des Gesprächs immer besser. Mhm. Tolle Performance auch von Pierce Brosnan. Also, ich fand ihn eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Würde ihn wahrscheinlich nicht nochmal gucken.
Jetzt bin ich der Negativste. Ich fand ihn jetzt nicht... Also, es ist ein Film, da würde ich jetzt so als Zitat sagen, es hat mich nicht gestört, ihn zu gucken. Bis auf das Ende. Ich würde es aber stark einschränken, wem ich diesen Film empfehlen würde. Also, dass wir einerseits, ja, wenn man wirklich alles mit Daniel Radcliffe gesehen haben will, kann man sich vielleicht wirklich eher die YouTube-Videos, die es gibt, tatsächlich angucken.
Was sind wir nochmal? Wir sind ja
Puristen?
Puritaner,
dachte ich. Daniel Radcliffe Puritaner. wir verbrennen jeden, der nicht an Daniel Radcliffe glaubt. was interessant ist, weil er einen Zauberer spielt. Ich würde es, glaube ich, es ist interessant für Leute, die mal Pierce Brosnan auf eine andere Art erleben wollen.
Dann würde ich aber ganz gerne Remington Steele empfehlen.
Ja, mach das. So viel willst. Vielleicht gucke ich es mir jetzt auch mal an, nachdem du es mir erst seit 10 Jahren empfohlen hast. Also kannst du mir Folgen mal raussuchen, die ich mal angucken könnte? Ja. So die Raymond Chandler-Folgen und so würden mich interessieren.
Es gibt eine sehr gute Liste online, wo die Folgen danach aufgelistet sind, auf welchem Buch die basieren, auf was für Geschichten die anspielen. Cool. Es gibt auch ganz viele Folgen, die dann gleich auf 4 oder 5 Romane gleichzeitig
anspielen. Schick mir das mal und dann gib mir mal die Discs. Ja. Ich würde es für Leute empfehlen, die mal so eine andere Art von Agentenfilm sehen wollen und für Jean Le Carré-Fans, wobei es ist echt keine der großen John le Carré-Verfilmung. Also wenn jemand wirklich eine ähnliche Dekonstruktion sehen möchte, würde ich tatsächlich eher Tinker, Tailor, Soldier, Spy oder auf Deutsch Bube, Dame, König, Gras, Spion. Bube, Dame, König, Ass, Spion. Ass. Dame, König, Ass, Spion. Bube, Dame, ich bring's mal mit dem ersten Guy Ritchie-Film durcheinander.
Ja, googelt einfach den englischen Titel.
Also Tinker, Tailor, Soldier, Spy, da gibt's eine BBC-Verfilmung mit Alec Guinness und es gibt die Neuverfilmung mit Gary Oldman, die sind beide deutlich besser.
Mit Gary Oldman ist schon echt gut.
Die ist echt gut, ja. Und ja, sonst wirklich für Leute, die jede John Le Carré-Verfilmung sehen wollen oder die jede Pierce Brosnan-Performance mal sehen wollen, es ist jetzt kein Film, von dem ich wirklich schwärmen würde und den ich wahrscheinlich doch schneller vergessen würde, als ich es gedacht hätte, bevor ich den Film gesehen habe. Also, ja.
Der Film ist auch für Leute, die gerne mal sehen wollen, wie Pierce Brosnan einen Safe als Metapher für das Öffnen einer
einer Frau
Frau benutzt.
Ja. Okay.
Dann. Weil er sagt, es klemmt noch ein bisschen, weil es lange nicht benutzt wurde.
Oder ja, was? Genau. Hast du das nicht mitgegeben? Der hat doch quasi nur, das war seine Anmachmethode. So schlimm, ey. Der Safe war offen.
Ja, weil sie fragt dann ja auch am Ende der Serie, genau, war ja die ganze Zeit schon offen und, na, egal. Okay. Das ist sehr komisch. Dann, aber wir das sehen, wir können uns das nicht gerne anschauen.
Dann hören wir uns nächsten Monat wieder, wenn es heißt, endlich Harry Potter und der Stein der Weisen.
Ach, geht Teil schon 1. Los.
Ja, jetzt los. Gehen die Harry Potter Jahre los. Jetzt kommen 5 Harry Potter Filme in Folge. Ich bin gespannt. 5, ja.
Hat er dazwischen was anderes
gemacht? Dazwischen hat er 2 andere Filme gemacht, da kommen wir zu, wenn wir hinter
Orden des Phönix sind. Oh ja, was wird das wohl sein? Da werden wir drauf kommen. Oh,
Spoiler, da. Wir bauen Spannung auf.
So, wo kann man uns finden?
Genau, bei YouTube unter youtube-zebrapapagei kann man unsere Videos sehen.
Auf Instagram kann man uns folgen unter zebrapapagei4real.
Ja, es klingt so, als ob ich noch was sagen müsste, aber
Haben wir das dritte?
Facebook. Und mir ist gerade noch was Viertes eingefallen.
Was denn?
Wir haben noch einen Blog.
Erwähnen das auf gar keinen Fall.
Ihr könnt unseren alten Blog lesen, wo 99% der Beiträge von Henny sind. Das sind auch die, die und der eine Eintrag von Henny sind am empfehlenswertesten.
Ein sehr guter Artikel über Harry Potter. Den solltet ihr euch fürs nächste Mal durchlesen. Macht eure Hausaufgaben. Ich werde mal durchlesen.
Genau. Ja.
Ich freue mich richtig auf Harry Potter, muss ich sagen. Ich habe es nämlich eigentlich gerade schon geguckt. Jetzt war ja,
mal Weihnachten, ne?
Vielleicht schaffe ich es bis zur nächsten Episode nochmal, die Bücher alle einmal durchzuhören.
Ja, auf jeden Fall. Wir sollten immer alle Bücher durchgelesen haben, bevor Daniel Radcliffe wieder eine Adaption macht.
Ich bereue es, einen Bonbon genommen zu haben.
Ich hab's gemerkt. Okay.
Dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Wir hören.
Thank you.